Es geht los, Stevenio erzählt ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt seinen Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsch dir viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts. Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks.
Einen nicht mehr so ganz verschnieften guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Steve Krömer. Ich komme aus Tankstedt, Schleswig-Holstein. Nein, eigentlich bin ich Bremer, der in Schießel zu Hause ist. Was los? Ihr Lieben, ihr hört es. Es ist besser. Ich bin nicht mehr so krank wie letzte Woche. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Und ich habe euch Sachen zu erzählen, die werdet ihr mir nicht glauben, liebe Community, heute. Es ist verrückt. So, meine Zelle zur Seite legen. Eigentlich müsst ihr mir auch mein Nasenspray geben. Aber wenn ich mir mein Nasenspray jetzt gebe, werde ich wieder den ganzen Podcast schniefen. Deshalb mache ich das nicht. Ja, ihr Lieben, es ist Samstagvormittag. Es ist 13.30 Uhr. Es ist also zwei Stunden vor dem großen Nord-Süd-Derby. Werder Bremen gegen Bayern München. Ich bin voller Vorfreude. Bis zur 5. Minute, wenn Bayern München das 1-0 schießt und wahrscheinlich 5-1 gegen Werder gewinnt. Und wir wieder der Aufbaugegner sind für irgendein Team. Und sich Bayern gegen uns zurück in den Lauf schießt. Könnte passieren. Ich habe 1-2 getippt. Weil ich glaube, dass wir verlieren werden. Weil wir einfach momentan nicht gut spielen. Ich sitze hier mit einer Bionade Holunder. Und nehme den Podcast für euch auf, meine Lieben. Und ich rede immer noch ein bisschen nasal, ne? Also so ganz hundertprozentig auf der Leine bin ich noch nicht. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Ich würde sagen, ich arbeite einfach mal meine heftige Liste ab. Was ist denn los? Also, es haben sich 1-2 Schreihälse in den Comments beschwert, dass momentan so wenig gehen würde auf meinem Blog. Ja, stimmt schon. Liegt aber einfach daran, dass ich die ganze Woche natürlich krank war und auch mal ein bisschen aufpassen muss, ne? Auch wenn es Leute gibt, die das versuchen, in Abrede zu stellen, beziehungsweise mir nicht glauben wollen, ist es halt schon immer relativ aufwendig, ne? Blog-Einträge zu fabrizieren. Du musst das ja alles recherchieren und dann heißt es immer, ja, Krömer, aber das. Die paar Sachen, die du da abschreibst, ist doch kein großer Aufwand und so weiter. Genau, das ist genauso wenig Aufwand, wie ein eigenes Hörspiel zu machen. Ne? Ja, meine Lieben, also diese Woche kam nicht so viel. Momentan ist es ja auch wirklich so, dass auch das Baby irgendwie im Fokus steht. Es geht jetzt in wenigen Wochen los. Die Tasche ist schon gepackt. Jetzt am Freitag mussten wir abends zu einem Erste-Hilfe-Kurs. Kann man mal was passieren, ne? Muss man ja auch quasi Bescheid wissen, was man, wie man dann reagiert und was man tut und so. Das heißt, ja, solche Sachen gehen natürlich vor. Weiß aber auch jeder, der nicht total verblödet ist und weiß wahrscheinlich auch jeder, der jetzt in der Crowdfunding-Aktion gespendet hat. Jetzt ist gerade wieder der Zeitpunkt aktuell, wo die ganzen Trolle und Hater so ein bisschen pisst sind, dass die Spendenaktionen wieder durchgegangen sind und jetzt versuchen, wegen jeder Kleinigkeit irgendwie den alten, ja, und dafür haben wir gespendet und war ja klar, jetzt, wo das Ding durch ist, Punkt, rauszuhauen. Ich bin da ganz gelassen, weil ich ja immer von Anfang an meine Karten auf den Tisch lege. Ihr wisst ja alle, was auf euch zukommt in Bezug auf, wie die nächsten Monate aussehen werden. Natürlich hat mein meine kommende Vaterschaft immer Priorität. Ich glaube, das wisst ihr aber auch. Ich glaube, dafür brauche ich mich auch gar nicht rechtfertigen. Und diese Woche war halt einfach nicht so viel, weil ich krank war und nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen kann. Ne? Ich muss da schon drauf achten. Ich habe natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber meinem Arbeitgeber. Klar darf ich vorm Rechner sitzen und auch meine Krankheit so gestalten, wie ich möchte. Ich darf halt nur nichts machen. Und das ist irgendwie steht genauso Erlass beziehungsweise dem jeweiligen Gesetz, ich darf nichts tun, was meiner Genesung im Wege steht. So, das heißt, theoretisch dürfte ich auch auf den Himalaya reisen, wenn ich das so gestalten würde, dass es meiner Genesung nicht im Wege steht, was es wahrscheinlich tun würde. Also von daher, ja, ich mache natürlich viel für den Blog. Was heißt viel? So, ihr habt es ja gesehen, nicht so viel. Aber so viel, wie ich wirklich verantworten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie auf meine Genesung auswirkt. Größtenteils schreibe ich halt Blog-Einträge mit meinem iPad, was echt eine Herausforderung ist. Oder halt meinem alten MacBook. Und dann, ja, deshalb dauert es dann auch immer ein bisschen länger. Und deshalb ist es diese Woche nicht so viel gewesen. Habt bitte Verständnis dafür. Und ich weiß, dass ein Großteil von euch das auch hat. Ja. Das dazu, meine Lieben. Ansonsten muss ich sagen, dass ich jetzt gerade jetzt in dieser Zeit ein bisschen unmotiviert bin, Videos zu machen. Man ist das so gewohnt aus den letzten Wochen und Monaten, dass quasi jedes Wochenende ein Video kommt. Ja, jetzt, wenn man krank ist, ist es sowieso schwierig. Aber ja, also keine Ahnung, meine Freundin hatte diese Woche Geburtstag und Mittwoch war natürlich habt ihr den Blogantrag gelesen, waren die Mädels da. Heute kommen ganz viele Kollegen von uns, ehemalige aus der Finterschule und so. Also ja, das heißt, ich habe momentan nicht so, also jetzt gerade in dieser Woche, es klingt so, als hätte ich jetzt seit 3 Monaten kein Video gemacht oder so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe momentan bei dem Wetter, jetzt geht es ja mittlerweile, aber die letzten 2 Wochen war es ja echt kalt, nicht so Motivation, rauszugehen und Videos zu machen. Ne? Aber das ist ja auch eine Sache, die ihr auch kennt, ne? Dass ich im Winter, deshalb sage ich auch immer, die Vlog-Season ist eigentlich im Sommer. Ne? Das geht im Frühling los mit den ersten Sonnenstrahlen, wacht der Krömer aus seinem Winterschlaf auf und dann geht die Post ab. Das ist also nichts Neues für euch. Jetzt im Winter gibt es ein bisschen weniger Videos. Wenn es Videos gibt, dann viele von zu Hause, irgendwelche Meinungsvideos oder ich habe zum Beispiel ein weiteres Lost Ark Video in der Pipeline. Und ja, also, keine Ahnung, ich denke auch nichts Neues für euch, nur dass ihr euch nicht wundert, warum macht der Krömer nicht mehr jede Woche einen Vlog. Wenn ich wieder gesund bin, und das verspreche ich euch hiermit, werde ich mich darum kümmern oder versuchen, mich darum zu kümmern, jetzt mal die Tabletop-Sache anzugehen. Da habe ich auch Bock drauf, so ist es ja nicht. Aber ja, man muss natürlich jetzt auch immer so ein bisschen damit rechnen, dass es jetzt jeden Tag losgehen könnte. Geburtstermin ist 21., also 3 Wochen exakt. Und ja, es kann natürlich auch vorher soweit sein. Die Mädels wetten schon alle, die besten Freundinnen von meiner Freundin, die haben schon Wetten aufgenommen, wann es soweit sein wird. Eine hat jetzt gesagt, am 3., also nächste Woche schon. Ich habe gesagt, am 18. Ja, ich glaube, dass mein Tipp ganz gut war. Mal sehen, meine Lieben. Aber ja, das hat natürlich immer Priorität. Und ja, ich glaube, die Core-Community, das heißt auch die Leute, die gespendet haben, können das, glaube ich, ganz gut handeln. So. Und ja, ich versuche immer wieder, allem gerecht zu werden. Das habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Das gelingt mir ja manchmal besser, manchmal schlechter, sagen wir es mal so. Also seid mir nicht böse. Ich glaube, ich brauche mich auch gar nicht rechtfertigen. Viele von euch sitzen jetzt wahrscheinlich an den Empfängern und sagen, ach Krömer, überspring das doch alles, wir wissen doch alles, alle, wie der Hase läuft. Es gibt keinen Grund, sich dafür irgendwas zu rechtfertigen. Und da, ja, ich wollte es nur sagen, es gibt immer ein paar Nörgler und ja, mein Freund aus Münster war natürlich auch wieder dabei. Naja, ist halt so, ne? Ja, meine Lieben. Jetzt ist mal wieder der Lockdown, gerade in diesem Moment. Wie gesagt, es ist Samstag, 13.38 Uhr. Und ich muss auch sagen, das ist natürlich auch für mich ein ganz unbefriedigender Zustand aktuell, weil, ja, also ich bin natürlich, ich mache das jetzt ja schon so lange, dass, ja, dass es auch so ein Teil des Lebens geworden ist, jeden Tag seinen Job zu machen, jeden Tag irgendwie interessante Sachen rauszusuchen, für den Blog eigene Artikel zu schreiben, einfach Content zu createn, meine Lieben. Und wenn der Blog down ist, fühle ich mich halt auch nicht wohl. Ne? Das ist ganz komisch, als hätte man irgendwie ja so den Teil eines Lebens irgendwie kurz flachgelegt oder stillgelegt. Von daher ist es für mich, glaube ich, also von allen, ist es, glaube ich, für mich am beschissensten, damit umzugehen, dass der Block down ist. Wir haben natürlich diesen Server echt schon lange, ne? Wir haben den schon lange. Gestern kommentierte ein Troll-Hater, das war echt lustig. Da musste ich kurz giggeln, also da gebe ich ihm auch eine 2 von 10 für den Kommentar, Hut ab. Sagte so, ja, ich müsste ja jetzt nicht gegen Artifact flamen, weil ich wäre sowieso ein Hearthstone-Fanboy. Und im Nachhinein wäre es ja auch gut zu wissen, dass die Spendengelder in Hearthstone-Packs investiert worden wären und nicht in einen neuen Server. Musste ich kurz giggeln. Also, ja, wir haben den Server schon lange. Ja, wir müssen dringend umziehen, wirklich dringend, weil er macht es einfach nicht mehr. Ihr merkt es. Also ist gefühlt jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag der Block für ein paar Stunden down. Es ist super nervig. Elo tut halt sein Bestes. Aber ja, es ist auch alles, ach, keine Ahnung, es ist halt auch nicht so einfach, mal eben den Block zu backuppen und die dann irgendwo neu drauf zu spielen. Es klingt immer so wie so eine Hörspielkassette früher, so Play, Aufnahme und dann wieder Play. Was wir machen wollen, ist halt den Block jetzt mal auflösen im Sinne von diese für mich mittlerweile relativ nervige URL, dieses stevenio.justnetwork.eu. Das ist schon ewig mein Wunsch, dass das endlich mal stevenio.de wird. Weil dieses Multi-Blogging haben wir ja früher gemacht, weil wir viele Seiten hatten. Und das haben wir ja jetzt ja nicht mehr. Und das heißt, wir müssen den Blog da rauslösen. Und das ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen wahrscheinlich ein Zusatztool dafür. Und dann wird sich wahrscheinlich jeder neu anmelden müssen, weil wir können das da aus dem Multi-Blog-Ding nicht rausreißen, ohne dass wir die User resetten. Da wird natürlich Ballaser aufschreien, weil seine 6.000 Comments dann resettet werden. Er ist dann wieder ein Normalsterblicher mit 1, 2, 3 oder 10 Comments nur, ne? Balthasar fängt jetzt in diesem Moment an zu heulen wahrscheinlich. Also, ne, mal gucken, wie wir es machen. Und das zweite Problem ist halt, dass Eduard halt ein sehr viel beschäftigter Mann ist. Im IT-Bereich, ja, ihr wisst ja, freie Wirtschaft und so weiter, da hat man nicht viel Freizeit. Und aufgrund seiner Kompetenz ist er halt viel beschäftigt. Und ihr wisst ja, er macht das halt gefühlt 100 Jahren ehrenamtlich. Von daher kann ich nicht sagen, Edo, pass mal auf, nimm dir mal jetzt eine Woche frei, um meinen Blog irgendwie rüber zu transen auf einen neuen Server. Also ich glaube, er tut sein Bestes. Ich glaube, Edo fühlt sich auch aufgrund der vielen und langen Jahre, die wir zusammenarbeiten, auch gegenüber mir oder uns verpflichtet. Das heißt, der wird da nicht irgendeinen Scheiß machen, beziehungsweise hat da keinen Bock drauf oder so. Ich glaube, das ist echt nur ein Zeitding. Und Edo hat schon immer sein Bestes für uns getan. Von daher geht es nur darum, jetzt abzuwarten, bis Edo ein bisschen Zeit hat, was wahrscheinlich in den Weihnachtsferien so sein wird, und dann auf einen neuen Server umzuziehen. Wir haben dann frische Hardware. Der Blog wird dann schnell sein und schön sein. Und so wie wir es eigentlich von früher kennen oder von, keine Ahnung, bis Sommer oder so, dann ging es ja so ein bisschen los, wird er einfach 24/7 online sein. Für mich ist es, wie gesagt, sehr, sehr unbefriedigend, die aktuelle Situation, weil natürlich auch ich ja meinen Lebensunterhalt davon auch bestreite. Und natürlich, wenn der Blog down ist, habe ich natürlich keine Einnahmen über Banner und was weiß ich was. Ne? Von daher ist das für mich wirklich äußerst unbefriedigend. Aber wie ich Edo kenne, ich sehe nämlich, dass er jetzt online ist, wird der Blog jeden Moment wieder online sein. Nee. Aber ich merke schon, es lädt jetzt schon schneller, mit der ist nicht erreichbar. Das heißt, wie ich den Edo kenne, wird er jetzt jeden Moment wieder online sein. Was das genau ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist irgendein technisches Ding. Fakt ist irgendwie, dass die Hardware in dem alten Rechner halt, ja, man darf sich das ja nicht so vorstellen wie einen eigenen Computer, sondern so ein Internet-Server ist ja quasi 24/7 im Betrieb, ne? Und teilweise unter einer relativ hohen Last, ne? Und wir haben ja nicht nur einen Server, wir haben mehrere Server, aber der ist halt der Hauptserver quasi, wo die Seiten drauf liegen. Und der ist halt, der hat immer wieder irgendwelche Macken, da muss man mal einen Arbeitsspeicher tauschen und so weiter. Und diese Server, diese Internet-Server haben halt nur eine bestimmte Lebenserwartungsdauer. So. Das heißt, aufgrund dieses Dauerbetriebs ist es halt nur eine Frage der Zeit, was weiß ich, 10 Jahre, dann sind die einfach fertig, ne? Dann sind die einfach kaputt. Und ja, wir haben unseren Rechner oder unseren Server bei Hetzner stehen Wir haben jetzt die ganze Zeit auf ein gutes Angebot gewartet, um den umzuziehen. Es kam irgendwie nicht. Ach, keine Ahnung. Nachher erzähle ich euch irgendein Bullshit. Das kann alles, könnte alles Edo besser beantworten als ich. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Solange der Blog nicht umgezogen ist auf den neuen Server, werden diese Probleme leider bleiben. Das heißt, ja, alle zwei Tage ein paar Stunden down. Es geht leider scheinbar nicht anders. Edo versucht immer sein Bestes. Ich habe ihm in letzter Zeit wirklich viele WhatsApp-Nachrichten geschickt und gesagt, Edo, Server ist wieder down, kannst du mal gucken. Und es geht dann auch wieder relativ schnell online. Edo ist wirklich ein Meister seines Fachs in dem Bereich. Gerade so im Internet-Server-Bereich bildet er selber Leute aus. Das heißt, er ist da wirklich, wirklich gut drinne. Und ich glaube, er tut sein Bestes und flickt und macht und tut, dass das Ding überhaupt noch halbwegs läuft. Sonst hätten wir, wäre mein Blog wohl komplett down. Also, ja, habt bitte ein bisschen Geduld und, ja, diese Schwierigkeiten ist nur eine Frage der Zeit, bis die komplett der Vergangenheit angehören. Wie gesagt, wir ziehen auf einen neuen Server um. Müssen wir gucken, wie einfach das geht. Edu hat schon mir eine Software verlinkt. Es gibt da so ein Tool, womit man so einen Blog komplett exportieren kann mit allem drum und dran. Ja, also nur noch eine Frage der Zeit, meine Lieben. So. Jetzt erzähle ich euch die krasseste Geschichte von allen. Ja? Weil jetzt geht es um meinen Magen. Ihr wisst ja, dass ich seit vielen Jahren gravierende Magenprobleme habe, immer wieder. Und mir auch wirklich sehr große Sorgen mache, weil die Probleme halt immer schlimmer werden und ich das mittlerweile das Gefühl habe, dass es nicht mehr besser wird und vielleicht Magengeschwür oder Schlimmeres habe. Die letzten Jahre habe ich sehr viele Ärzte besucht damit, auch Spezialisten und so weiter. Und die haben alles versucht mit mir, von Magen- und Darmspiegelungen hin zu in CT geschoben, in die Röhre geschoben worden. Also alles probiert. Und keiner wusste so recht eine Lösung dafür. Und konnte sich erklären, woran das liegt. Und bei einer Magenspiegelung kam raus, dass ich eine leichte chronische Magenschleimhautentzündung habe. Und auch das konnte sich keiner erklären, wo die herkommen und so weiter. Da war natürlich die Rede von Unverträglichkeiten, Lebensmittelunverträglichkeiten. Das heißt, ich wurde getestet auf, verträgt ihr irgendwas nicht? Laktoseintolerant war bei mir negativ. Also ne, ich bin nicht allergisch auf Milch oder so. Und dann wurden noch 10 andere Sachen getestet. Und das Einzige, was wirklich reagiert hat, war Sorbitol. Aber auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Sichtweisen von Ärzten zu. Meine Hausärztin sagte damals dazu, dass diese Untersuchung totaler Quatsch ist, weil Sorbitol sowieso ein Abführmittel ist und dass man da reagiert, sei komplett normal. So, Sorbitol ist in Sachen wie Wein, also in Trauben und anderen Dingen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. So. Aber also sie sagte, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also im Prinzip jegliche Lebensmitteldinge waren mir auch negativ und keiner wusste, woran es liegt. Ich habe nie so richtig die Lehren aus der Sache gezogen, habe jetzt auch nicht mal gesagt, hier Krömer, dein Magen wird schlimmer, du musst jetzt mal, was weiß ich, dich behutsamer ernähren und so weiter. Gerade jetzt, wo die Frau schwanger ist und immer irgendwelche leckeren, ungesunden Sachen auf dem Tisch stehen, greift man natürlich zu. Aber ein bisschen zugenommen wieder. Aber jetzt nicht drastisch oder so, nur ein bisschen. Ne? Versuche immer noch ein bisschen Sport nebenbei zu machen. Und ja, jetzt war es wirklich jetzt in dieser einen Woche zum Beispiel, in der ich krankgeschrieben war, wenn man sowieso nur zu Hause liegt und krank ist, dann, ja, will man sich auch was gönnen, so nach dem Motto, naja, und es wurde wirklich von Tag zu Tag schlimm und schlimmer. Und ja, jetzt seit 3 Tagen habe ich echt komplett die Notreißleine gezogen, weil ich solche Magenschmerzen hatte und so einen Druck auf dem Magen, dass ich gesagt habe, entweder ich höre jetzt auf mit dem Scheiß oder ich kann irgendwie mich in 2 Tagen ins Krankenhaus einliefern lassen. Also Fakt ist wohl, dass ich eine chronische Magenschleimhautentzündung habe. Das ist schmerzhaft. Und ich habe quasi nonstop Druck auf dem Bauch. Stellt euch das so vor, als hättet ihr 3 Colas hintereinander getrunken. So von der Kohlensäure her. Ne? Dieses, ich muss jetzt gleich aufstoßen, weil ich so viel Luft im Bauch habe. Ne? So ist es bei mir ganz oft. Und ja, Ich habe jetzt, wie gesagt, die Reißleine gezogen und verzichte auf, also keine Ahnung, mit meinem Arzt. Der Clou kommt noch. Denk nicht, da kommt nicht noch was. Das ist jetzt kein Mimimi, da kommt gleich noch was. So. Das heißt, ich habe gegoogelt irgendwie, was darf man, sollte man meinen, bei einer Magen-Schleimhaut-Entzündung hätte ich eigentlich schon, ist eigentlich fahrlässig, hätte ich ja schon viel früher machen müssen eigentlich. Und so, habe dann also geguckt, meinem Arzt das nochmal vorgelegt, das bestätigt, habe mir noch ein paar Tipps dazu gegeben und so weiter. Das heißt, ich ernähre mich aktuell nur von leicht verdaulichem Obst, das heißt Bananen, Äpfel, Kürbissuppe geht übrigens auch. Die habe ich am Mittwoch gegessen, als die Mädels hier zu Gast waren. Meine Freundin hat ordentlich schön gewürzt, schön Chili reingemacht. War dann im Nachhinein auch nicht die geilste Idee, das so zu essen. Wenn man Kürbissuppe isst, darf die natürlich nicht so krass gewürzt sein, ne? Weil jegliche Schärfe und so weiter ist halt für den Magen eine Katastrophe. Also, das heißt, ich ernähre mich sehr viel von sehr leicht verdaulichen Sachen. Das heißt, weißes Mehl komplett No-Go. Kohlensäure, absolutes No-Go, eben weil ich so viel Druck auf dem Magen habe, geht es gar nicht. Kartoffeln sind okay. Natürlich sehr viel Zwieback. Brot ist okay. Mit leicht verdaulichem Fleisch ist auch okay. Das heißt, keine Ahnung, Schinken, Kochschinken, Putenbrust, ne? Also das halt nur nichts Fettiges quasi. Ansonsten esse ich sehr viel Porridge. Heißt es Porridge oder Porridge? Ich glaube, es heißt Porridge. Das heißt, das ist so ein Müsliartiger Brei mit, wie heißt das? Ach komm, ihr kennt alle Porridge, ihr wisst, was ich meine. Und da schneidet man dann so ein bisschen Obst rein und dann geht das. Also es ist nicht geil, aber ja, es ist erträglich dadurch, ne? Dadurch ist die ganze Sache erträglich. So, pass auf. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Ich habe das Problem ja nicht erst seit 2 Wochen. Wir reden hier von Jahren, ne? Aber es ist halt immer schlimmer geworden. So. Ich habe da schon oft im Podcast drüber berichtet. Das heißt, der ein oder andere hat da auch schon mal eine Mail zugeschrieben, hat gesagt, ich habe das auch. Deshalb erzähle ich das jetzt auch so in dieser Breite. Vielleicht kann der ein oder andere von euch da seine Lehren draus ziehen und sich selber mal beim Arzt darauf testen lassen. So, pass auf. Ich bin jetzt hier nach Township gezogen. Das heißt, ich bin meine alten Ärzte losgeworden, von denen ich auch teilweise das Gefühl hatte, dass sie nicht so kompetent waren, beziehungsweise in Schesel gab es halt ein Ärztezentrum und die waren alle sehr, es war immer sehr voll da und so Massentierhaltung, Fließband, ne, einer raus, der andere rein. Das heißt, die haben sich selten die Zeit genommen, sich so mal ein Problem anzuhören und so weiter. Ich bin jetzt hier in Tankstelle bei einem neuen Arzt, der immer schön leer ist, der einen super kompetenten Eindruck macht, der sich sehr viel Zeit nimmt für seine Patienten, was eine coole Sache ist. Der ist in Duvenstedt, das heißt hier nebenan. Duvenstedt ist eigentlich so ein bisschen versnobbt. Das heißt, da sind sehr viele, über die Jahre sehr, sehr viele Reiche hinzugezogen. Die Eltern von meiner Freundin wohnen hier auch, aber die haben damals hier ein Haus gebaut, als es noch auf dem Land am Arsch der Welt Ding war, so, als es hier noch leer war. Und über die Jahre ist es halt so ein Innenstadtteil geworden hier. Und ja, also was ich damit sagen will, ist, dass der Arzt, ich will nicht sagen, das ist ein Arzt für Reiche, aber das ist auf jeden Fall ein Arzt, der nicht so viele Patienten hat, sich für seine Patienten sehr viel Zeit nimmt und, wie gesagt, sehr kompetent ist. So. Und wenn du da so hingehst und du siehst, was da so an anderen Patienten ist, dann denkst du dir so, oh ja, das wird fast so ein bisschen handpicked hier, ganz lustig. Also ich fühle mich total elitär mit meinem neuen Arzt, voll geil. So, pass auf, ich habe ihm dann das erzählt, habe gesagt, hier, Doc, ich habe das schon lange, habe ihm auch erzählt, irgendwie so die Leidenszeit und was ich alles mitgemacht habe, also in Bezug auf ja, Diagnosen und was ich euch auch alles gerade erzählt habe. Habe ich gesagt, ich weiß, mein damaliger Hausarzt hat auch gesagt, da könnt ihr mir nicht helfen, aber vielleicht können sie mir ja irgendwie so einen Experten nennen in dem Bereich, wo ich hin kann. Haben sie irgendeinen Tipp für mich? Und dann sagte er, ja, gerade so dieser Bereich, so Magen, Darm, Verdauung und so weiter, wäre so sein Spezialgebiet. Und was ich so erzähle, sowas hat er ab und zu, solche Fälle kennt er. Und er würde gerne mal meinen Stuhl untersuchen lassen, irgendwie. Und ich sage, okay, können wir machen, kein Problem. Warum? Sagt er, ja, weil die Symptome, die sie so beschreiben, das kann natürlich auch irgendwas Schlimmeres sein, könnte theoretisch, aber wenn sie alles schon durchexerziert haben, dann, ja, ist die Wahrscheinlichkeit halt ganz groß, dass es das ist, was ich denke. Und dann sage ich, Doc, was ist es? Sage ich dann so. Ne? Und er sagt, Herr Krömer, ich glaube, dass Ihr Darm aus dem Ruder gelaufen ist. Das heißt, Ihre Darmflora ist nicht in Ordnung. Sage ich, ja, Moment mal, aber der Darm ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe doch Magen. Sagt er, ja, aber der Magen und der Darm sind ja quasi, gehören ja zusammen. Und der Darm ist ja mittlerweile quasi ein eigenes Organ, auch wenn es nicht offiziell so ist, aber man sagt das. Das heißt, wenn man ein Problem im Darm hat, dann schlägt das auf ganz viele verschiedene Bereiche aus, und vor allen Dingen auf den Magen. Das heißt, dieser Magendruck und dieses Völlegefühl und diese Magenschleimhautentzündung, das können alles seine Ursache im Darm haben. Okay, ich, alles klar. Und ja, was kann ich denn im Darm haben? Sagt er, ja, wir haben ja alle Bakterien im Darm, quasi die Darmflora, und die zersetzen ja das ganze Zeug, ne, und machen das dann zu einem Abfallprodukt, kann man jetzt so bildlich sagen. Ich formuliere das extra so, dass ihr euch nicht übergeben müsst, meine Lieben. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Du hast ganz viele verschiedene Bakterien im Darm, die halt irgendwie, die Nahrung zersetzen. Das macht ja eigentlich der Magen, aber ja, was macht der Darm eigentlich ganz genau? Die Vitamine rausnehmen, ist so Kacke machen, quasi, sinnbildlich. Warte mal, was Funktion des Darms? Zersetzen von Nahrung auch. Funktion Darm. Ja, klar. Also es gibt ja mehrere. Es gibt Dünndarm, Dickdarm und Mastdarm. Blablabla. Funktion des Darmes. Wenn man das so sieht, ne? Alter Schwede, das ist eine lange Telefonschnur. Die eigentliche Verdauung der Nahrung. Durch Enzyme wird die Nahrung weiter zerlegt und die Nährstoffe, wie ich gesagt, in den Blutkreislauf abgegeben. Also das ist zumindest der Job des Dünndarms. Im Dickdarm werden die unverdaulichen Nahrungsreste eingedickt, indem ihnen Wasser und Salz entzogen werden. Durch kräftige Darmbewegung wird der Nahrungsbrei weitergeformt und transportiert, wobei er durch den Schleim der Darmschleimhaut gleitfähig bleibt. Der S-förmige Darm, Sigma und Mastdarm speichern den Darminhalt bis zur nächsten Stuhlentleerung. Okay, also im Prinzip das, was ich gesagt habe, und so weiter. So. Und dafür, hier steht halt, Enzyme sind dafür zuständig, aber unsere Darmflora sind ja größtenteils irgendwelche Bakterien, die da für diesen Ablauf zuständig sind. Und da spricht man von der Darmflora, beziehungsweise man spricht davon, dass man da ein Ungleichgewicht haben kann. Das heißt, es muss ein Gleichgewicht von bestimmten Bakterien geben im Darm, die halt sich um diese gerade aufgezählten Dinge kümmern bei der Verdauung. Und wenn dieses Gleichgewicht nicht vorhanden ist, dann kann das zu großen Problemen führen. So. Also ich vor 2 Wochen, dann, ne, er hat mir alles mitgegeben, ihr wisst schon, eine Stuhlprobe entnommen, ab ins Röhrchen damit und, ne, ihr wisst ja, schön bis zum Rand voll machen. Das ist jetzt eklig. Naja, also, ne, jetzt mal Spaß beiseite, Stuhlprobe. So, dann bin ich am Donnerstag bei meinem Hausarzt, ne, Krankschreibung, jada jada, Schnupfen, jada jada, und dann ist das Ergebnis dieser Untersuchung da. Und für mich ist das so ein bisschen nach langer, langer Zeit mal wieder ein Licht im Tunnel. Weil wenn du diese Probleme hast und kein Arzt kann dir helfen und kein Arzt kann dir genau sagen, was das Problem eigentlich ist, dann ist das sehr frustrierend. Ne? Und irgendwann denkst du, scheiße, es muss irgendwas Schlimmeres sein. Man redet sich dann auch schon selbst ein, scheiße, vielleicht hast du da irgendwie Magenkrebs oder was weiß ich was oder Magengeschwür oder was richtig Schlimmes. Naja, und mein Doc, wie ich ihn nur noch nenne, hat gesagt, Herr Krömer, bei diesem Befund wundert mich das auch nicht, dass Sie solche Probleme haben. Er sagt, das ist so hart an der Grenze, wenn das jetzt noch schlimmer werden würde oder die Belastung jetzt noch höher wäre, dann müssen wir sie fast schon ins Krankenhaus einliefern. Das ist nicht lebensbedrohlich, aber das ist wirklich sehr, sehr kritisch. Und warum, werdet ihr jetzt fragen? Ja, weil ich nämlich eine viel zu hohe prozentuale Vorkommen von Kolibakterien habe im Darm. Und wenn ihr mal Kolibakterien googelt, das ist kein Spaß. Die sind natürlich für die Darmflora wichtig. Oh, meine Seiten gehen wieder. Sehr schön. E-Dur ist eine Wucht. E-Dur ist eine Wucht. E-Dur, E-Dur. So, Kolibakterien. So, jetzt pass mal auf. Auch Kolibakterium genannt, ist ein säurebildendes Bakterium, das normalerweise im menschlichen und tierischen Darm vorkommt. Unter anderem, scrollt hier irgendeine Scheiße wieder rein. Werbung. Unter anderem aufgrund dessen gilt dieses nicht darmpathogene Bakterium als Fäkalindikator. Bla 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 bla. In der menschlichen Darmflora ist E. coli als Vitaminproduzent, insbesondere Vitamin K, bekannt. Die meisten Angehörigen dieser Spezies sind nicht krankheitsauslösend, jedoch gibt es zahlreiche verschiedene Stämme. Jetzt haltet euch fest, es zählt zu den häufigsten Verursachern von menschlichen Infektionskrankheiten. Ne? Und er sagt, mein Doc sagt, das kann so große Wellen schlagen, wenn man zu viel von diesen Bakterien hat, dass auch meine ständigen Krankheiten davon kommen. Ne? Also das ist auf jeden Fall kein Spaß. Das heißt, ich habe viel zu viel Kolibakterien im Darm und viel zu wenig andere Bakterien, die ich euch jetzt nicht nennen kann, weil die komische Namen haben. Jetzt geht's wieder nicht mehr, komisch. Naja. Ne? Und ich fragte ihn dann, wie kann das sein? Wodurch wird das ausgelöst? Und dann sagt er halt, ja, so die üblichen Dinge, Stress, ne? Und davon habe ich ja eine Menge, auch wenn ihr das immer mir nicht zu, oder einige von euch mir das nicht zugestehen wollen. Ich habe eine Menge Stress. Antibiotikum. Weil beim Antibiotikum wird halt diese ganze Darmflora quasi durcheinander gewürfelt. Weil manche Bakterien im Darm sind halt resistent dagegen, manche nicht. Und du weißt nie, was du quasi abtötest und was nicht. Das heißt, so ein Antibiotikum bringt das halt komplett durcheinander. Und so weiter. Aber normalerweise, wenn man wirklich da komplett gesund ist, regelt sich das dann irgendwann von alleine wieder zurück. Bei mir ist das leider nicht so. Und meine ganze Darmflora und der ganze prozentuale Anteil von Bakterien stimmt bei mir hinten und vorne nicht. Das heißt, ich habe so viele Kolibakterien im Darm. Also, ihr habt mir das gezeigt, wie die Statistik aussieht. Es gibt dann so, keine Ahnung, wie man das so kennt, so ein Thermometer, einen grünen Bereich, einen relativ langen gelben Bereich und einen relativ kleinen roten Bereich. Ja? Und mein Anteil an Kolibakterien war halt am Ende des roten Bereichs. Also im Sinne von, Alter, wir müssen dringend die Notbremse ziehen. Ja? Und er sagt, das erklärt alles. Und er sagt, er hat großen Respekt vor mir, weil ich muss in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr große Schmerzen da in dem Bereich oder sehr, sehr viele Probleme ausgehalten haben. Und er war auch ein bisschen ärgerlich, dass das andere Ärzte nicht in Betracht gezogen haben. Und kritisierte damit auch dann direkt meine Ärzte, die ich vorher hatte. Ne? Und das ist nämlich genau das Problem in unserem Gesundheitssystem, dass manche Ärzte halt wirklich straight nach Vorgabe vorgehen und sich keine eigenen Gedanken machen und nur wirklich die offensichtlichen Sachen behandeln und so die Einzelschicksale halt nicht so relevant sind, ne, in so einem, gerade in so einem vielbesuchten, in so einer vielbesuchten Arztpraxis, ne. Okay, du hast Probleme, müssen wir mal beobachten, wir nehmen dir mal Blut ab, so, weißt du, ja, super, geil. Naja, also, das heißt, jetzt geht's noch weiter, ich habe zu viele Kolibakterien, ich habe von zwei anderen Bakterienstämmen zu wenig. Und ich frag halt den Doc, wie machen wir das? Wie können wir die Kolibakterien abtöten? Sagt, da können wir gar nicht, das geht nicht. Aber er hatte sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt die Bakterien nachzugeben, von denen ich zu wenig habe, weil die würden dann irgendwie, so wie in Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, würden die halt einfach die Kolibakterien betteln. Und dadurch würde sich das dann, weil die einfach dann mehr sind, ne, wir sind mehr, würde sich das halt regulieren. Das heißt, ich nehme jetzt quasi Bakterien zu mir. Die sind übrigens, die schmecken so widerlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das heißt, ich habe so Tropfen. Ey, das Geile ist, die werden extra gezüchtet, diese Bakterien, und die sind halt arschteuer. Ich habe für so einen Dreierpack, was ich jetzt 3 Monate nehmen muss, habe ich 120 Euro bezahlt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist sackteuer, das Zeug. Kriege ich natürlich hoffentlich von meiner Beihilfe bezahlt und von meiner Krankenkasse. Und ja, das heißt, ich nehme jetzt Bakterien ein, um meine Darmflora wieder in den Griff zu kriegen und damit diese Beschwerden endlich aufhören. Nebenbei muss man natürlich noch meine chronische, und kann auch sein, dass das nie wieder komplett gut wird, Magenschleimhautentzündung irgendwie behandeln. Das heißt, ich darf momentan nichts Fettiges oder so essen. Aber das ist krass, ihr Lieben, ne? Und also ich nehme jetzt, wie gesagt, 2 verschiedene Arten von Bakterien ein. Eine sind Tabletten, andere sind Tropfen. Und die Tropfen, muss ich 3-mal pro Tag 30 Tropfen nehmen, sind das Ekligste, was ich je zu mir genommen habe. Die schmecken so gammelig und so eklig. Ja. Bakterien riechen halt einfach nicht gut, ne? Oh, Gworps schreibt mir gerade, dass sein Preis angekommen ist. Der hat nämlich so einen Comic gewonnen bei der BlizzCon-Sendung. Habe ich endlich mal jetzt in dieser Woche eintüten können. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder ein Licht am Ende des Tunnels und habe zumindest mal wieder irgendwie einen Bereich, wo dran es liegen kann. Krömer schmeißt jetzt Bakterien ein, die einen Geschmack haben wie Kotze, gefühlt. Aber was macht man nicht alles, um wieder gesund zu werden, ne? Und ja, kann nichts essen und so weiter. Naja, drückt mir die Daumen, ihr Lieben, dass es wirklich da lag, dass ich danach irgendwie jetzt nach einer 3-monatigen Behandlung das alles reguliert und ich wieder halbwegs vernünftig essen kann und dass diese Magenschmerzen und dieser Magendruck dann endlich der Vergangenheit angehören. Ich erzähle euch das in dieser Länge, wie ich gerade schon angedeutet habe, einfach weil vielleicht es den einen oder anderen draußen gibt, der ähnliche Probleme hat, wo die Ärzte auch nicht helfen und sich absichtlich dumm stellen und sich keinen eigenen Gedanken machen wollen. Falls ihr sowas auch habt, lasst mal eure Darmflora untersuchen. Das ist wirklich kein Problem. Da sagt ihr einfach eurem Arzt, hör mal, ich habe immer Magenprobleme, immer Magendruck, immer leichte Magenschmerzen. Ein Kumpel von mir hatte das auch. Der hatte so massives Ungleichgewicht, was die Darmflora und die Bakterien anging. Wie wäre es, wenn ich dann auch mal in so eine Röhre koten darf? So. Ja, von daher, vielleicht habt ihr das auch. Vielleicht kann euch das ein bisschen helfen, diese Analyse. Und ich werde euch natürlich berichten. Einige von euch werden sagen, oh, Krömer, das ist so eklig, bitte nicht. Mache ich aber trotzdem. So, meine Lieben, wo wir gerade bei Krankheitsgeschichten sind, da kommt jetzt eine richtig dicke Nummer auf euch zu. Ich habe einen ganz inspirierenden Gast, wie ich finde, diese Woche im Podcast. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, weil wir das Anfang der Woche aufgezeichnet haben. Marvin hieß er, glaube ich. Ich gucke. Ja, der Marvin U. Ich sag mal den Namen jetzt nicht. Ja, es ist eine unfassbare Geschichte. Das ist, glaube ich, A, sehr inspirierend, B, sehr, sehr, sehr schwere Kost, C, irgendwie lebensbejahend, aber ich muss euch sagen, nach dem Gespräch mit dem Marvin, was ich aufgezeichnet habe, wie gesagt, am Dienstag, glaube ich, vor dem Gespräch hatte ich mega gute Laune irgendwie, weil es mir gerade so ein bisschen besser ging und ich weiß auch nicht, ich das auch so ein bisschen genossen habe, mal eine Woche runterzukommen, mich auszuruhen. Und nach dem Gespräch war ich richtig fertig, also körperlich auch richtig erschöpft und auch ein bisschen down, so. Wenn man sowas hört, so das Schicksal, was der Marvin so berichtet, dann kommt man sich so albern vor, ne, mit seinen Problemen und so weiter. Also ihr Lieben, ich sag's euch ganz offen, da kommt jetzt wirklich schwere Kost auf euch zu, aber sehr bewegend und inspirierend, wie ich finde. Wenn ihr jetzt gerade in der Situation seid, wo ihr sagt, sowas Trauriges oder sowas Schweres kann ich gerade nicht, dann möchte ich euch dringend davon abraten, euch das anzuhören, weil, ich sag's nochmal, das ist wirklich schwere Kost. Ja, da, ne, werdet ihr auch das eine oder andere mal schlucken müssen. Und ja, es kann euch auch ein bisschen runterziehen. Aber es ist super, super interessant. Von daher, ne, ich sage das nur vorher, nicht, dass ihr dann irgendwie sowieso schon deprimiert seid oder depressiv wegen irgendwas und dann hört euch das an, dann geht es ja noch schlechter. Schwere Kost. Aber lohnt sich reinzuhören. Wir haben auch fast eine Stunde geredet, also ganz, ganz, ganz spannend. Jetzt kommt also der Gästeteil mit Marvin und danach, das will ich dann morgen aufzeichnen, am Sonntag, kommt dann der zweite Teil meines Solo-Podcasts mit dem Laptop, den ich jetzt entschieden habe, da noch ein paar Infos, mit natürlich dem Werder gegen Bayern-Spiel und mit der Blog-Woche und dem Blog-Eintrag der Woche und so weiter. Also bis morgen, ihr Lieben, und viel Spaß jetzt mit der Gästestunde. So, liebe Community, es ist, was haben wir eigentlich für einen Tag? Wenn man krank ist, vergisst man die Zeit. Dienstagabend. Ich sitze hier mit dem Marvin und ich habe ein unfassbar schlechtes Gewissen, weil ich den Marvin, jetzt haltet euch fest, eine Dreiviertelstunde habe warten lassen, weil ich einfach völlig die Zeit vergessen habe und im Vorgeburtstagsstress bin, um mich hier mal rauszureden, weil meine Freundin morgen Geburtstag hat und ich tausend Sachen erledigen musste. Marvin, schön, dass du immer noch da bist.
Hallo.
Hallo.
Ja, kein Problem.
Ja, du, ja, hast jetzt Fleischaste, ne?
Ja.
Was hast du gemacht? Was, sei ehrlich, warst du ein bisschen sauer auf mich? Sei ehrlich.
Ah, vielleicht ein bisschen.
Guck mal, der arrogante Arsch lässt mich hier warten.
Ja, man glaubt dann immer so, hat man vielleicht selbst was falsch verstanden? Hat man alles richtig gemacht? Bin ich hier richtig? Oder wollte doch irgendwie was anderes von einem? Man zweifelt also erstmal an sich selbst.
Sehr gut. Das war auch meine Absicht. Ich wollte dich einfach völlig verunsichern.
Hast du Marvin, geschafft. Gut.
Marvin, wie lange bist du schon Community-Mitglied? Wie lange verfolgst du meinen Shit?
Oh, gute Frage. Ich würde sagen, 10 Jahre ungefähr.
Alter Schwede.
Also jetzt nicht konstant so, ne? Also ich habe mit den Eliminia-Sachen angefangen.
Für jeder,
als
ja.
Als ich noch ein ganz kleiner Bub war. Und ich schätze mal so 14, 15.
Krass.
Ungefähr. Und WoW eher so gelegenheitsmäßig gespielt habe.
Du durftest einfach nicht allzu klein, was so viel Spiel bestimmt, ne?
Nee, das Ding war, dass ein Freund von mir, der hatte den WoW-Account und der hat dann ab und zu mal ein Abo sich gegönnt und ich habe da halt immer mitgespielt. Beziehungsweise ich habe sogar primär am meisten gespielt, lustigerweise.
Seinem Account.
Mit seinem Account, ja.
Dreist. Okay, und dann?
Ja, und so seit ich würde sagen, da war eher dann eine längere Pause und seit Jahren verfolge ich dann doch eher so deinen Blog und die Blizzard News im Allgemeinen. Primär, weil du doch manchmal unterschiedliche Themen abdeckst, die woanders gar nicht auftauchen.
Das nehme ich mal als Lob jetzt, ne?
Kann man so sehen. Also ich meine, dir werden bestimmt auch immer viel von deinen Community-Mitgliedern verschiedene Sachen zugetragen und da bildet sich doch dann ein breites Meinungsfeld.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Zockst du aktuell noch irgendwas?
Ja, zurzeit tatsächlich WoW, solange wie noch nie.
Ja, solange
wie noch nie.
Warum?
Früher hatte ich einfach nicht die Zeit dazu und es hat mir tatsächlich den Spielspaß genommen. Also ich hatte das letzte Mal gemerkt, als ich meine Ausbildung gespielt habe, habe ich im Urlaub angefangen. Und als der Urlaub vorbei war, hatte ich einfach keine Zeit mehr, die Sachen zu machen, die ich machen wollte. Und das hat mir echt den Spielspaß genommen.
Okay, und jetzt?
Ja, jetzt bin ich zeitlich nicht mehr so eingebunden und ja, kann mir das so alles frei einteilen.
Okay. Und was machst du contentmäßig aktuell in WoW? Raidest du richtig und so, oder?
Ich hab geraidet und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob ich einfach Pech mit meinen Gilden hab. Die lösen sich einfach ständig auf.
Oh, ich glaube nicht, dass es an dir liegt. Marvin?
Entschuldigung, das Telefon klingelt gerade.
Ja, das ist immer so, ne? Immer wenn es wichtig ist, ich kenne das.
Das ist das einzige Telefon, was ich nicht ausgemacht habe. So, jetzt hat. Ich habe geradet den aktuellen Content im HC und hat dann so überlegt, suche ich mir Mythic Raid, aber das hat mich dann nicht so angelacht, sage ich. Momentan mache ich viel alte Sachen. Also gerade eben habe ich gerade noch die Nähte-Drachen-Questline ein bisschen vorangetrieben.
Die habe ich geliebt.
Ich muss sagen, im Vergleich zu früher ist es natürlich jetzt extrem einfach. Vor allem, ich habe die erste Rufstufe habe ich an einem Tag geschafft, da war ich total irritiert. Also ich habe das richtig langwierig alles in Erinnerung und jetzt, gut, jetzt Events-Buff und so mitgenommen, ne, 20% mehr Ruf, das ist dann schon ganz praktisch. Und ja, ich habe den Niederdrachen damals auch geliebt, also damals war es ja noch relativ schwer, an das Ganze ranzukommen. Ich weiß noch, da musste ich mir von einer Freundin Gold borgen, um überhaupt das Reiten mir leisten zu können.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Hat auf jeden Fall was.
Ich glaube, es gibt niemanden, der früher mit Level 40 sich sein Mount sofort leisten konnte. Ich glaube, jeder musste dafür irgendwie irgendjemand anpumpen.
Aber bei 40 weiß ich es noch nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit 60 da musste ich jemanden anpumpen, der es mir irgendwie 100
Epic
Gold...
War absolut unbezahlbar damals. Also da musste man, ich weiß noch, dass ich irgendwie noch einen zweiten Twink auf 60 gespielt habe, um mir das Epic Mount überhaupt leisten zu können für den ersten Charakter. Also das war unbezahlbar am Anfang.
Ja, und heute nicht mehr ganz so.
Ja,
ja. Hat alles sein Für und Wider.
Wirst du dann auch Classic spielen? Das frage ich eigentlich jeden meiner Gäste, irgendwie, wenn wir gerade dabei sind.
Ich habe zu Classic-Zeit ja eigentlich nicht gespielt und ich ehrlich gesagt muss ich sagen, ich stehe eigentlich auf die Komfortfunktion, die das heutige WoW so bietet.
Ja.
So, ohne das Fliegen. Ich finde, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, das Leveln war halt damals sicherlich eine geile Erfahrung, aber mittlerweile ist es halt auch etwas, was ich echt nicht mehr machen möchte. Nachdem ich schätze mal so 15 Chars oder so auf Max-Level gespielt habe, macht das für mir persönlich auch keinen Spaß mehr.
Ja, und mich widert diese Vorstellung auch genauso an, ne?
Also damals habe ich ja kein Endgame gehabt und habe dann quasi die Zeit dahin war mein Spiel, in Anführungszeichen, und jetzt halt interessiere ich mich nur für das Endgame und die Levelphase ist halt das Schlimme.
Also nicht so ein großes Interesse an Classic?
Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, die Classic selber habe ich ja auch nicht so richtig gespielt. Ich habe also damals, als das alles, was ich in Classic gemacht habe, habe ich immer mit diesen Free-to-Play-Accounts gemacht. Also immer bis Level 20 und dann einen neuen Charakter angefangen. Weil ich mir das halt einfach nicht leisten konnte. Und habe halt zu Burning Crusade eher gespielt.
Bestseller.
Und ich habe WoW oft angefangen, wirklich, ich habe fast jedes Addon bis auf Mist und Pandaria gespielt, immer so gegen Ende angefangen, ein, zwei Monate gespielt und dann hat mich irgendwie immer die Lust verlassen. Und zwischendurch habe ich dieses Spiel auch verflucht. Mittlerweile habe ich dabei, glaube ich, meinen Frieden mitgeschlossen und auch ich kann mich dieser Sogwirkung auch nicht mehr entziehen. Habe ich festgestellt. Ich habe es oft versucht, habe mal andere MMOs zwischenzeitlich gespielt, beziehungsweise nur eins, aber ich bin immer zu der Erkenntnis gekommen, WoW bietet doch das perfekte Paket für mich.
Wie so viele zu dieser Erkenntnis gelangt sind. Auf lange Sicht.
Ja, auch so Thema Daily Quest oder so. Ich habe Rift gespielt, als es rauskam, bis es quasi bis zum ersten. Ich weiß nicht, ob das ein Add-on war oder wie man das da bezeichnen konnte. Oder zum ersten größeren Patch. Und das war eine Qual. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Weil ich das dann, vielleicht ist es dann auch diese rosa-rote Brille, aber wenn ich da mal an die Insel der Sonnenwanderer, heißt sie, glaube ich, zurückdenke, oder die Netherdrachen Daily Quest und so, ich habe das schon gerne gemacht.
Diese Sonnensache war die
auf der Insel, wo auch dieser Raid war.
Genau, dieser Sonnenbrunnen-Raid, ne?
Genau, genau.
Sonnenwelt, genau, ja, ich erinnere mich. Ja.
Die Daily Quest habe ich zum Beispiel richtig gern gemacht.
Spannend. Gut, Marvin, dann gehen wir mal weg von WoW, wo wir uns wahrscheinlich 2 Stunden drüber unterhalten können.
Ja.
Und gehen mal zu der Mail, mit der du dich bei mir beworben hast. Das war ganz interessant. Ich habe vor ein paar Wochen mal irgendwie gefragt, habt ihr nicht Bock, zu mir im Podcast zu kommen als Gast? Habt ihr irgendeine interessante Geschichte zu erzählen? Und das hast du gemacht, hast eine sehr nette Mail geschrieben und hast ein bisschen was über dich erzählt, was gleichermaßen spannend als auch irgendwie erschütternd war. Magst du das eventuell mit der Community teilen und mal so ein bisschen über dich erzählen?
Ja, gerne doch.
Ja.
Und zwar habe ich geschrieben, dass es ein Thema gibt, was mich oft tatsächlich bewegt, wenn es in den Nachrichten ist, weil ich da so ein bisschen Unverständnis habe. Und das, im Allgemeinen geht es da um die Organtransplantation und die Dinge, die damit zu tun haben. Und im Speziellen betrifft mich das, weil ich bin jetzt 25 Jahre alt, leider seit meiner Geburt an einem Gendefekt, nennt sich Muskeldystrophie. Einfach gesagt, meine Muskeln bauen sich nicht auf, sondern zersetzen sich Stück für Stück. Und ich sag mal so, dieses Thema Organtransplantation war auch nie für mich ein Thema, bis man vor 3 Jahren zu mir gekommen ist und hat gesagt, ja, du brauchst es. Ich hätte auch nie gedacht, dass so jemand wie ich dafür in Frage kommt. Aber die Ärzte haben gesagt, ja, möchtest du das machen? Und ich muss sagen, ich war da damals ziemlich baff. Um das mal kurz zusammenzufassen.
Baff.
Also, ja, es ist halt so, dass wenn du so eine Krankheit hast, dass dir ist schon bewusst, dass du nicht 80 werden wirst. So, das war für mich auch nie so ein Thema, dass ich gesagt habe, da habe ich jetzt irgendwie Angst vor oder so. Aber dass du dann wegen irgendeiner lapidaren Geschichte jemand plötzlich zu dir kommt und sagt, mit 22, ja, so, jetzt müssen wir handeln, weil ab einem gewissen Punkt kann man nichts mehr machen. Das ist schon erschütternd in dem Moment.
Das kann ich mir absolut nachvollziehen. Das Herz ist auch ein Muskel, ne?
Genau.
Und von daher hast du da wahrscheinlich echt ein Problem dann, ne?
Ja, es also war so, dass ich ungefähr so mit 14 hat das, glaube ich, angefangen, dass ich halt, nennt sich, jetzt ist mir der Fachbegriff entfallen, auf jeden Fall, dass dein Herz halt immer mehr abbaut, also eine Herzschwäche eigentlich.
Ja.
Und dann nimmst du Medikamente, gehst zum Kardiologen einmal im Jahr, der sagt dann, ja, wird ein bisschen schlechter, aber stabil. Und das habe ich, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahre gemacht. Und ich war dann irgendwann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also ich bin dann in meinem halben Jahr Takt hingegangen, dass ich gesagt habe, der sagt mir eh immer das Gleiche, der Arzt. Ich will da gar nicht mehr so oft hin. Und just in diesem Moment ist es da passiert. Weil ich quasi, ich war unterwegs und dann hatte ich so ein Herzstechen gespürt und dann dachte ich mir so, ach, ist nichts dabei, aber gehst mal trotzdem zum Arzt. Das war mein Kardiologe gerade im Urlaub, bin ich zum anderen hin. Und dann hat der gesagt, ja, hat ihn schon mal jemand wegen dem ICD beraten? Also das ICD, das ist quasi die aufgebockte Version eines Schrittmachers. Das ist ein Defibrillator, der einem implantiert wird.
Okay.
Und also das ist, wenn du
dass dein Herz stehen bleibt, dass
genau.
Dieses Gerät, ich habe einen Freund, der das auch, das erkennt das, dass du einen Herzstillstand hast und du kriegst halt dann, ja, kriegst halt Stromschlag, um es wieder in Gang zu setzen quasi.
Genau, richtig. Und in diesem Zuge, wenn ein anderer Kardiologe das sagt, dann da denkt man sich erstmal so, ist das wirklich notwendig? Also die haben da halt gewisse Kennzahlen und sagen, ja, wenn die Herzleistung so gering ist, dann muss sowas in Anführungszeichen implantiert werden, um den Patienten zu schützen. Und bin dann zu meinem Kardiologen und der hat gesagt, also das ist so, wenn du sowas schon so lange hast, dann gehst du zu einem Kinderkardiologen. Ne, der betreut dich dann von Anfang an, auch wenn du schon erwachsen bist. Und der hat dann gesagt, ja, er kann dann jetzt nichts mehr machen, ich bin quasi austherapiert, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und die müssen das übernehmen. Dann haben die gesagt, ja, ICD ist kein Problem, aber hat man mit ihnen schon mal über eine Herztransplantation gesprochen?
Oder die Waldfee, ey.
Und ich muss sagen, meine erste Reaktion war, ja, okay, ist nett, dass sie mir das anbietet, aber ich habe keine Lust.
Okay.
Du musst dir das so vorstellen, dass wenn du in meiner Situation bist, ich hatte die Angst halt, dass durch diesen langen Krankenhausaufenthalt, der einen dann bevorsteht und so, dass ich nie wieder gehen kann danach. Und nur noch bettlägerig bin. Und dann denkt man sich, und das hat ein bisschen was mit den Gesetzen auch in Deutschland zu tun, dass wenn du dann im Endeffekt sagst, für sich persönlich, ne, das Leben hat keinen Sinn mehr, dir hilft ja in Anführungszeichen da auch keiner, ne? Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, sterben wollen würdest, ne, weil du sagst, das Rumliegen, das ist für mich kein Leben oder so, dann bist du ja in Anführungszeichen hilflos.
Verstehe, und
das,
was du meinst.
Und das ist ja quasi dann der einzige Moment, wo du sagen kannst, so, ich steige jetzt hier aus, ohne dass es dir jemand verbieten kann. Auf den natürlichen Wege halt dahin zu scheiden. Und dann habe ich mir ein paar
das
Tage...
Das war wirklich deine größte Angst? Echt?
Ja, es ist...
krass.
Man muss sich das vorstellen, bei meiner Krankheit ist das so, du bist vielleicht ein bisschen langsamer, du bist ein bisschen schwächer als die normalen Kinder, lernst gehen zum Beispiel langsamer oder so, aber das ist alles noch normal. Also ich habe normal Sport getrieben und so weiter und so fort, bin Skifahren gewesen. Und im Laufe der Zeit wird es halt immer weniger, was du leisten kannst. Und man gewöhnt sich daran. Es ist kein Problem für mich, auf irgendwas zu verzichten. Und aber das, davor habe ich echt Angst, weil quasi die letzten Hobbys, zum Beispiel auch Zocken, ne, kannst du dann vielleicht auch nicht mehr machen. Und
das heißt, so weit geht das, ja, dass du irgendwann nicht mehr die Hand heben kannst. Alleine.
Genau, und im Prinzip auch, was eins meiner Probleme damit ist, ist quasi, dass andere sich um mich kümmern müssen. Das ist auch eins der Probleme, die ich damit habe.
Das ist spannend, also, das sagen ältere Menschen auch.
Genau, das sagen extrem viele, ja.
Meine Mutter sagt das zum Beispiel auch, dass sie das nicht will. Ganz krass. Das ist auch ihre größte Angst, ne? Dass sie irgendjemand zur Last fällt. Das steht
genau.
Ja so dahinter, ne? Ja.
Genau, jetzt ist es jetzt so, dass ich mittlerweile in dem Stadium bin, wo ich ohne Hilfe nicht mehr zurechtkomme. Ne? Meine Eltern kümmern sich um mich. Und aber ich versuche das halt schon zu beschränken auf das Nötigste nur. Und wenn ich mir vorstelle, dass du das dann auch einfach nicht mehr beschränken kannst, weil dir die körperliche Leistung fehlt, das stelle ich mir halt sehr schlimm vor, ohne es ja quasi direkt zu wissen. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich mir dann Gedanken drüber gemacht habe und dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber festgestellt habe, dass ich dann doch eine Verantwortung gerade meiner Mutter gegenüber habe, die, sag ich mal, mit meiner Entscheidung gelebt hätte. Aber ich weiß, es hätte sie doch sehr traurig gemacht. Und wie soll man das sagen? Also,
ja, sie ist ja deine Mutter, ist doch klar.
Ja, genau. Und jetzt in ihrem speziellen Fall, sie ist schon sehr überfürsorglich und so. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn du mit einem Kind aufwächst, was es halt nicht so leicht hat. In vielerlei Hinsicht, ne? Ob das jetzt irgendwie durch Probleme mit der Anerkennung davon, mit einer Behinderung oder wie man seinen Alltag dann gestaltet und auch dieses Sehen, also für mich, ich akzeptiere das, wenn ich irgendwas nicht mehr kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für sie schwer war, festzustellen, dass ich mit der Zeit immer immobiler werde. Und letztendlich habe ich mich dafür dann doch entschieden. Genau. Also ich habe beides gemacht, also ich habe mir den ICD einsetzen lassen und danach die Herztransplantation. Das ist so, um das mal zu erklären, und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das Thema jetzt quasi mit dir bespreche, weil ich finde, das ist so in der Öffentlichkeit überhaupt gar nicht präsent, wie das läuft, und ich glaube, das sind immer so viele Vorurteile von schlechten Fällen, die es diesmal gab. Und jetzt versuche ich mal so einen Einblick zu geben. Also es ist quasi so, dass das wird ganz nüchtern betrachtet, ob du für so eine Herztransplantation in Frage kommst. Das Erste, was sie gemacht haben, ist quasi einen Arzt zu befragen, der auf dem Gebiet Spezialgebiet, also das sein Spezialgebiet ist, meine Krankheit, der gesagt hat, ob das denn überhaupt Sinn macht, ob ich ob ich die Operation schaffen werde und ob ich danach eine Lebenserwartung habe. Weil da muss man ganz nüchtern abwägen, bei der Anzahl an Spenden, die es gibt in Europa und bei den Leuten, die es brauchen, es sind halt einfach wesentlich Leute, weniger Leute, die spenden, als sie dies brauchen. Und dann musst du halt ganz kalt abwägen, wer kriegt es. Das klingt vielleicht jetzt nicht so nett, aber das muss man halt machen, angesichts der Zahlen.
Es muss der schlimmste Job auf der Welt sein, wenn du diese Aufgabe hast und irgendjemandem sagen musst, irgendwie, ja, lohnt sich nicht bei dir, oder?
Ich weiß nicht, ob die das so direkt machen. Also es ist so zum Beispiel, also die fangen an, also das war das Erste, was sie gemacht haben. Und dann fangen sie an, dich zu untersuchen, von Kopf bis Fuß. Also da wird überprüft, wie sind deine Wehen? Reicht es von der OP? Also ob die alle Gerätschaften in Anführungszeichen einführen können? Wie schaut's aus? Hast du Krebs? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Es bringt ja nichts, einem Kranken, der eine geringe Lebenserwartung hat, ein lebenserhaltendes Organ zu geben, was wer anders, der kerngesund ist, in Anführungszeichen viel mehr damit anfangen könnte. Wie gesagt, das ist klingt gemein und so ein bisschen unmenschlich, aber angesichts der Zahlen muss man halt so handeln.
Ja.
Das ist traurigerweise halt leider so. Und genau, dann wirst du da quasi von Kopf bis Fuß untersucht und dann wirst du ins System eingetragen. Ich weiß nicht, kennst du das System, wie das bei uns so läuft in Europa?
Nee.
Das ist so, das ist ein Zusammenschluss von allen europäischen Staaten. Nennt sich Eurotrans. Und da sind alle Patienten aufgelistet, quasi bei denen, die in Europa eins brauchen. Und wenn irgendwo in Europa jemand stirbt und seine Organe freigegeben werden, quasi, werden aus dieser Liste Leute genommen. Einfach um effektiver Leute retten zu können. Und das ist dann, da gibt es halt einfach viele Faktoren. Wie gesagt, Überlebenschancen spielen eine Rolle, sicherlich Alter, aber dann hast du halt auch so Sachen wie Blutgruppe, Herzgröße, jetzt um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, bei anderen gibt's dann irgendwie Hauttyp und so weiter und so fort. Das muss halt natürlich immer alles passen, ne? Der Spender muss mit dem mit dem Patienten so kompatibel wie nur irgend möglich sein.
Sinn, ne?
Und dann wirst du da hinterlegt und bist quasi in so einem Ranking drin. Also in so einem inoffiziellen Ranking, sag ich mal, wo du als Patient auch jetzt nicht weißt, irgendwie ich stehe auf Platz 5. Aber die arbeiten dann quasi diese Liste runter. Immer wenn einer ein Organ frei wird, werden die Patienten dann angerufen und wird gesagt, ist ein Organ da, bitte kommen Sie ins Krankenhaus. Und ich muss sagen, das war für mich echt eine schwierige Zeit.
Wie lange hast du gewartet?
Nicht lange, ehrlich gesagt. Ne? Also man sagt so, man wartet eher Jahre, gerade bei sowas wie Leber, wo irgendwie, ich glaube Niere ist es, wo du irgendwie durchschnittliche Wartezeit zwischen 7 Jahren oder so hast.
Naja.
Ich habe 4 Monate gewartet.
Okay.
Und am Anfang ist es noch in Ordnung und umso schlechter es einem geht, umso mehr merkt man, wie der Druck auf einen selber wächst. Also wie man eine gewisse Hoffnung hat, dass es jetzt so bald soweit ist.
War es denn knapp bei dir, dass du oder dass dein Herz einfach oder dass die Ärzte gesagt haben, so, wenn wir nicht bald was finden, haben wir ein Problem?
Also es ist so, wenn der Fall eintritt, dass das Herz versagt, kriegst du einfach ein Kunstherz. Es ist halt einfach so ein mechanisches Herz, so was dann quasi mit Batterien betrieben wird. So ein bisschen wie in dem Film Crank. Also eigentlich exakt so.
Und da ist die Technologie auch schon so weit, dass das funktioniert.
Ja,
ich habe mal was drüber gelesen, weil ich mich das mal gefragt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Und da habe ich auch von so einem Fall gehört, von einem Typen, wo auch irgendwie eine Herz-OP nicht funktioniert hat und der auch so ein Herz hatte. Aber das damals noch so war, dass er da nicht lange mit überlebt hat, war ja die Herzfrequenz, je nachdem irgendwie, ob du schläfst oder ob du dich irgendwann über was aufregst, ja, hoch und runter geregelt wird. Und dass so ein künstliches Herz das nicht geschissen kriegt.
Ja, also es ist so, dass die, glaube ich, so eine Laufzeit, so 4-5 Jahre, ohne es jetzt wirklich zu wissen, dass sie das gerade bei älteren Patienten benutzen. Oder halt, um zu überbrücken. Also, das ist kein, nichts Langfristiges. Weil, also, was mich auch damals an dem Gedanken, muss ich auch sagen, abgeturnt hat, so ein Kunstherz zu haben, ne, ich meine, gut, wenn du keine andere Wahl hast, ist, dass du bist halt so abhängig davon. Also, die Batterien halten dann irgendwie, sagen wir jetzt mal, irgendwie 6-8 Stunden. Und dann musst du die neue Batterie rein, sonst stirbst du. Und da in der Zeit habe ich einen Zeitungsartikel gelesen von einem Patienten, der war im Kino und dem haben sie einfach seine Ersatzbatterie aus dem Auto geklaut.
Oh Gott.
So, dann musst du auch mal hoffen, dass das Krankenhaus bei dir da ums Eck noch eine rumliegen hat.
Boah.
Und alleine diese Vorstellung, dass, also, du
aber
bist,
also, generell, Marvin, ist die Technik so weit, dass du damit auch wirklich in einem Alter ganz normal mit so
einem.
Das gibt's doch gar nicht. Das hätte ich jetzt niemals gedacht. Ich hab mir das jetzt so vorgestellt, dass du im Krankenhaus liegst.
Nein.
Und dann immer an dieses, also, okay, krass.
Nee, das ist, also, wie genau das funktioniert, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die Batterietasche ist jetzt, sag ich mal so, von der Größe nicht größer als ein Tablet und halt ein bisschen dicker natürlich. So, ich sag mal so ein Buch ungefähr, die du mit dir rumschleppst, ein Buch.
Na gut.
Also ich in der Reha war dann quasi eine, die hatte das. Und die können damit ganz normal ihren Alltag, natürlich eingeschränkt, du bist nicht komplett leistungsfähig, aber um Zeit zu überbrücken oder so ist das, die Technik definitiv soweit, ja.
Ja, und dann war dein Herz da und dann wurde dein Herz ausgetauscht. Ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor, ehrlich
es
gesagt.
ich muss sagen, es ist so, ich wurde so irgendwie um, sagen wir mal, 2-3 Uhr nachts angerufen. Und du wirkst halt wach, ne? Du hörst das Handy klingeln und denkst dir, Mensch, Arbeit, jetzt schon? Habe ich nicht noch ein paar Minuten? Also das ist ja gar nicht mein Handy-Klingelton. Bist total irritiert. Dann habe ich gehört, wie meine Mutter draußen ins Telefon gegangen ist und dann wusste ich schon, jetzt ist soweit. Dann wirst du quasi vom Krankenwagen abgeholt, ins Krankenhaus gefahren und von der OP vorbereitet und du weißt aber noch gar nicht, ob die stattfindet. Also es ist so quasi, dass wenn du ins Krankenhaus fährst, fährt der Arzt los zu dem Spender und überprüft die Organe. Und das hat bei mir einige Stunden gedauert, ich glaube so 3 Stunden oder so, bis ich das Go hatte. Und ich glaube, für meine Mutter war das der schlimmste Abend in ihrem Leben oder schlimmste Morgen, weil ich habe ganz entspannt geschlafen. Ich bin einfach im Krankenhaus wieder eingeschlafen.
Unfassbar.
Ich bin da von der Mentalität so, ich mach das einfach. Ich denke da nicht viel drüber nach. So, sobald dann die Nadel sitzt, schläfst du eh und dann ist der Drops für mich gelutscht. So, und dann wache ich entweder auf oder tu es nicht und das ist mir dann, also ich mache mir darüber keine Gedanken. So, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu abgehärtet für. Und dann wachst du halt einfach irgendwann auf der Intensivstation und das war auch eine abgefahrene Zeit. Das musst du dir quasi dann vorstellen wie so ein ewiger Drogentrip, weil die Schmerzmittel, die dich dazu hauen. Und dann war für mich erstmal die Erkenntnis da, scheiße, ich kann nicht mehr gehen.
Okay.
Und dann habe ich schon gemerkt, so im Krankenhaus, so das, was du dann Krankengymnastik kriegst, das ist halt nicht, das hat halt mich überhaupt nicht mobilisiert, ne? Beziehungsweise doch zum gewissen
wie
Punkt.
Lange? Also wie lange liegst du denn da überhaupt, bevor du wieder irgendwas machen darfst? Weil du sagst ja, wenn deine Sehnen und Bänder und so verkümmert sind, da musst du ja echt eine Zeit gelegen haben, bevor du überhaupt wieder aufstehen
kannst. Naja, eigentlich nicht. Bei mir geht es einfach nur rasant, weil da eh kaum noch was da ist.
An Muskeln.
Genau, also ich habe, glaube ich, auf Intensivstation 1-2 Wochen gelegen. Das war einfach nach ein paar Tagen schon. Quasi als ich erwacht bin, also ich glaube von der OP bis zu dem Tag, wo ich dann wach war, das waren so 2 Tage oder so. Und dann kommst du von der Intensivstation auf die normale Station. Da war ich Ja, weiß nicht, auch nochmal so 2 Wochen ungefähr. Und dann bin ich auf Frühreha gegangen. Das ist quasi, Frühreha ist für Leute, die körperlich nicht für eine normale Reha geeignet, also geschaffen sind. Also da sind Schlaganfallpatienten zum Beispiel.
Mhm.
Weil, das wusste ich auch nicht, dass von einer Reha brauchst du gewisse körperliche Voraussetzungen. Für die meisten. Also es gibt halt Reha für Pflegebedürftige und so quasi, wenn du dir ein Band reißt oder so und danach deine Krankenkasse dich auf Reha schickt, dann machst du da ja alles selbst. Und auf so eine Reha wurde ich ja auch geschickt quasi. Bloß mit dem Unterschied, dass ich halt nichts mehr machen konnte. Und dann hatte ich quasi in der Frühreha musste ich mich da erstmal ein bisschen wieder zurückarbeiten. Und das Blöde war, in der Woche, wo ich hätte zurück, also in die normale Reha gehen sollen, hatte ich einen Termin im Krankenhaus zu einer Routineuntersuchung, Herzkatheter. Machen die da zigmal. Also es ist also so, dass am Anfang nach so einer Transplantation untersuchen sie den Herzmuskel auf Abstoßungsreaktion. Also da wird dir bei der Biopsie ein Stück vom Herzmuskel entnommen, den sie dann untersuchen. Und das haben sie bei mir auch gemacht. Bloß dummerweise hat die dann, also es ist so, die gehen dann, also bei mir ging das nämlich ja durch den Hals, weil sie da auch Probleme hatten. Normalerweise gehen sie durch den Hals durch die Vene. Und bei mir sind sie durch die Leiste durchgegangen. Und da hat die Ärztin mir halt aus Versehen, ist da quasi abhanden gekommen und hat mir im Bauchbereich quasi eine kleine Wunde zugefügt. Und dann hatte ich halt innere Blutungen, ne? Also jetzt nichts an den Organen oder so, sondern einfach, dass die Vene punktiert war. Und das hat mich dann wieder zurückgeworfen. Und musste quasi wieder von vorne anfangen. Da hatte ich quasi ein bisschen Pech.
Weil du dann erstmal wieder liegen musstest, oder warum?
Genau. Also es war so, dass ich ungefähr so einen halben Kilo, weiß nicht, wie man das nennt, quasi einen halben Kilo schweren Bluterguss im Bauchbereich hatte. Und es war sowieso bei mir ganz schwer, weil es ist so, dass ich quasi viel über die Kraft über die Arme kompensiert habe. Mhm. Und wenn sie dir ein Herz transplantieren, dann schneiden sie deinen Brustkorb einmal auf.
Okay.
Also quasi einmal von unten nach oben wirst du da geöffnet, damit die da halt normal arbeiten können. Es ist ja so bei so einer Herztransplantation. Lustigerweise sagen dir die Ärzte, ist das einer der einfachsten Eingriffe, den die machen.
Ernsthaft?
Ja.
Ein Herz auszutauschen?
Ja. Sagen sie dir alles. Einer der einfachste. Das
war vor 20 Jahren noch völlig unmöglich eigentlich, oder? Und jetzt ist es einer der leichtesten Eingriffe.
Ja, sagen sie. Das, also das am Herzen, das ist einer der einfachsten Eingriffe ist.
Das heißt einfach Schnur ab, neues Herz dran, tackern und weiter geht's, oder was?
Ja, so einfach ist es nicht, aber im Prinzip, ne, also was sie machen, ist quasi der eine Arzt fliegt da los und besorgt das Spenderorgan, der andere Arzt entnimmt dabei mein Herz quasi und schließt dich an die lebenserhaltenden Maschinen an. Dann kommt das andere Herz und setzen sie es ein und verbinden quasi alles wieder. Und dann wird es quasi reanimiert und schlägt dann normal. Das ist ja der Gag, warum eine Herztransplantation funktioniert, dass das Herz der einzige Muskel ist, der autark arbeitet. Das ist wie ein Motor ja im Prinzip nur.
Das heißt, es pockert weiter, auch wenn es nicht mehr drin ist, so nach dem Motto, oder was?
Nee, das nicht.
Na gut, es wird ja neu animiert. Okay.
Genau, wenn man das anstößt, dann läuft's. Aber es braucht nicht, also dein Gehirn muss deinem Herz nicht sagen, funktioniere. Es funktioniert einfach.
Und deshalb ist es so leicht quasi, weil man es nur wieder anschubsen muss.
Ich denke einfach, dass der Eingriff an sich einfach ist für dich. So, im Prinzip musst du ja quasi nur die ganzen Arterien abtrennen und rausschnibbeln. Also ich kann das natürlich nicht so ganz beurteilen.
Du redest darüber irgendwie, als würden wir über WoW reden irgendwie. ich scheiß mir schon bei deiner Geschichte schon in die Hose, ey. Das ist wieder so, dass ich jetzt oder ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, Marvin, einfach ein super schlechtes Gewissen kriegt, weil wir jeden Tag über irgendwelche Belanglosigkeiten jammern und rumweinen. Und es Leute wie dich gibt, die so ein Schicksal zu tragen haben irgendwie. Wie ist denn das für dich eigentlich, so der Alltag? Hast du oft so Momente, wo du sagst, um jetzt mal einfach mal, also jetzt mal wieder mit ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, wo du einfach sagst, Leute, was regt ihr euch über so eine Scheiße auf irgendwie? So, oder bist du da auch so entspannt, dass du sagst, ja, mir doch egal?
Na, ich reg mich ja auch über die belanglose Scheiße auf. Das ist ja nicht so, dass, also etliche Jahre war das Thema für mich auch nicht präsent. Ich habe mich auch etliche Jahre nicht als behindert verstanden, weil du das nicht gesehen hast. Mittlerweile ist es etwas, was ich nicht mehr quasi leugnen kann. Das ist so, auch ich denke an die Transplantation und an das Herz denke ich nicht, weil es funktioniert ja genauso wie mein altes, also nur besser halt. Nur wenn ich in den Spiegel gucke und sehe so eine 15 cm Narbe, dann fällt es mir wieder ein. Und im Prinzip, also mein Leben ist ja jetzt nicht anders als deins, bloß ich habe halt an anderen Stellen Probleme als vielleicht du oder irgendwer anders. Aber im Prinzip ändert sich da nichts für einen.
Was für einen Stellenwert hat Angst für dich in deinem Leben?
Sicherlich einen geringen. Also wirklich? Ich mache mir nicht so große Sorgen um, also nicht um diese Themen, in Anführungszeichen. Für mich, solange das nicht greifbar ist, mache ich mir darüber keine Gedanken. Weil es ist so, bei meiner Krankheit, da kann alles passieren. Das ist die Wundertüte an Krankheiten. Es gibt da zwar verschiedene Typen, aber ich habe einen Typ, den hab nur ich. Und da kann mir kein Arzt...
Das letzte Einhorn quasi.
Genau, da kann mir kein Arzt sagen, ja, also mit 15, da können sie dann nicht mehr gehen und so, sondern das ist eine Überraschung für mich. Und jetzt ist es im Speziellen so, man hat dann schon so mal so das Gefühl, so, ja, das geht jetzt schlechter oder das geht jetzt besser. Aber man lässt sich dann überraschen, was auch dem Körper einfällt an Methoden, um Dinge halt weitermachen zu können. Oder ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Reha wieder normal gehen kann. Ich habe das einen guten Zeitraum dann wieder gemacht, aber es ist halt leider so, dass die Medikamente, also es ist so, du nimmst sogenannte Immunsuppressiva nach einer Organtransplantation, die dein Immunsystem runtersetzen, also am Anfang auf null quasi fast.
Damit es sich gar nicht abstößt.
Genau. Und dann halt auf so einen Basislevel, sag ich mal. Also es ist auch so, das ist das Einzige, was sich wirklich in meinem Leben großartig geändert hat, dass ein Thema wie Hygiene oder Körperkontakt, dass das für mich einen anderen Stellenwert hat mittlerweile.
Ja.
Also zum Beispiel, ich gebe keiner Person mehr die Hand. Aus Angst, ich könnte mich mit einer Krankheit infizieren. Ich weiß nicht mal, wie greifbar dieses Risiko ist. Aber ich sag, das ist ein Risiko, was ich nicht eingehen möchte. Und auf sowas wie einen Händedruck zu verzichten oder so ist jetzt für mich kein Weltuntergang. Oder generell auf Dinge zu verzichten ist kein Weltuntergang, weil ich daran gewöhnt bin.
Wie ist denn der Ist-Stand jetzt bei dir, was das Herz angeht, was deine Muskeln angeht? Also gibt's da, was sagen die Ärzte dazu? Wie
ja, genau,
ist die Herzleistung und so weiter?
Das wollte ich eigentlich gerade noch sagen. Es ist halt so, dass die Medikamente, die ich nehme, die sind halt leider neurotoxisch. Das heißt, die zersetzen zusätzlich noch meine Muskeln.
Oh.
Also es ist halt so ein bisschen, da sitzt halt in der Zwickmühle, ne? Es ist halt besser, die Medikamente zersetzen deine Muskeln, als gar nicht mehr zu leben, ne? Das ist halt ganz klar. Es ist so, ich kann noch gehen, halt ein paar Meter. Es ist so, dass nach der Transplantation, also ich habe normale Ausbildung gemacht, ich habe danach gearbeitet und dann habe ich festgestellt, dass diese körperlichen Probleme und auch dieses, wie machst du das mit der Pflege, wie auch so, dass das für mich akzeptabel ist. Ne? Also da hat ja jeder seinen eigenen Wert, wo lässt er sich helfen, wo will er sich nicht helfen lassen und so. Das ist ja für alte Leute ja genauso ein Problem. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, warum viele Leute ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Das ist so, dass ich festgestellt habe, dass ich das mit der Arbeit auch gar nicht mehr hinbekomme. Oder auch mit dem Stress, dass diese stressliche Belastung, dass das für mich körperlich dann zu viel ist. Und ich bin dann einfach in, wie heißt das so schön, Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen. Und dann werden solche Probleme halt auch viel kleiner, weil ich nicht in Situationen komme, wo diese Probleme eine Belastung sind. Ne, also mein zum Beispiel ist es so, ich wohne halt im ersten Stock, das heißt, wenn ich raus wollen würde, müsste mir halt immer jemand die Treppe runterhelfen, also in dem Fall halt mein Vater, und ohne den Rollstuhl komme ich draußen gar nicht zurecht. Aber das ist natürlich auch für ihn eine Belastung. Also wir merken das gerade massiv, weil ich das ja für ihn auch angenehm gestalten möchte, deswegen versuche ich gerade einen Deckenlifter zu bekommen, aber das ist nicht so einfach. Also ein Deckenlifter ist quasi was, womit du einfach selbstständig deine Sitzposition ändern, also quasi vom Bett in den Rollstuhl und so weiter. Mhm. Oder aufs Klo, darum geht's eigentlich bei mir, dass ich einfach aufs Klo kommen kann selbstständig, weil mein Vater, der kann halt einfach auch nicht mehr in Urlaub fahren alleine. Also ohne mich. Oder,
Und das zahlt die Krankenkasse nicht, so ein Lifter, oder ist das wieder so ein Kampf dann?
Das ist so ein Kampf einfach. Das ist einfach, die wollen dann immer das günstigere Modell geben, auch wenn das vielleicht nicht funktioniert. Das ist denen vollkommen egal. Und das ist halt so das übliche Spiel mit denen. Aber das bin ich auch gewohnt.
Ohne dich jetzt näher zu kennen, würde ich jetzt sagen, aus dem kurzen Gespräch, ist deine größte Angst nicht irgendwann zu sterben, vielleicht viel zu früh, sondern deine größte Angst ist, wie das deinen Eltern oder deiner Mutter dann ergeht, ne? Hab ich recht?
Ja, doch, auch. Ja.
Auch?
Sicherlich, ja. Weil das, wie sage ich da mal so schön, ich meine, mich selber interessiert es ja dann irgendwann auch nicht mehr. Wenn du weg bist, bist du weg. Also außer du glaubst an ein Leben danach oder so, ne? Dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du an sowas nicht glaubst, dann ist der Drops für dich ja gelutscht. So, und dann ist es nur noch die danach kommen. Für die ist das ein Thema.
Was sagen denn deine Ärzte? Wie lange hast du noch? Wie lange muss man mit dem Herz wieder gucken? Wie lange?
Also das ist etwas, was, also das haben auch davor die Ärzte nicht gesagt. Danach haben sie mir gesagt, so, der eine hat gesagt, so, ja, ein halbes Jahr hätte ich ihm noch gegeben. Der andere hat gesagt, also, ich hätte ihm noch 2 Jahre. Genau, ich hätte ihm noch 2 Jahre gegeben. Das ist ja sowas, worüber Ärzte nicht reden, aufgrund dieser, ja, dass sie nicht verklagt werden möchten, wenn du dann doch nicht stirbst. Das gab's ja schon, dass Leute, denen wurde dann gesagt, ja, du wirst dann sterben, haben all ihr Geld auf den Kopf gehauen und haben am Ende gelebt. Und hatten halt nichts mehr zum Leben.
Scheiße.
Und das ist halt so ein, da wollen sich Ärzte aber auch nicht mehr rechtlich. Aber
du bist auch ein schlauer Junge, du hast dich doch da bestimmt irgendwie, wie hoch ist deine Lebenserwartung?
Naja, so 30 bis 60 ungefähr, so in dem Spektrum. Na
gut, das ist aber, damit kann man doch arbeiten, oder?
Und bei dem Herzen, also die transplantierten Herzen halten auch nicht ewig. Da sagt man so zwischen 5 und 15 Jahren. Und irgendwie das Längste ist irgendwie bei 30 Jahren. Ich glaube, es ist halt auch ganz abhängig davon, was für Probleme du im Laufe dieser Geschichte bekommst. Also du bist einfach auch anfälliger, zum Beispiel für Krebs. Du bist wesentlich anfälliger für Krebs. Es gibt viele Sachen, die man nicht machen soll, aufgrund von des Krebsrisikos. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht vorher, dass dein Immunsystem dein Krebsrisiko senkt.
Klingt jetzt für mich logisch, aber über sowas denkt man normalerweise ja auch nicht nach, ne?
Richtig, richtig.
Ja, alter Schwede. Jetzt hast du am Anfang dieser ganzen Lions-Geschichte gesagt, du hattest einen Grund, warum du gerne mit mir darüber sprechen wolltest hier im Podcast. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du auch nicht nur deine Geschichte erzählen wolltest, sondern auch irgendwie, sagen wir mal, der Community oder den Menschen, die meinen Podcast hören. Das ist jetzt, sind jetzt nicht ein paar Millionen, aber auf jeden Fall ein paar Tausend, dass du denen irgendwas mitgeben willst. Jetzt, ja. Die erste Sache, die mir in den Kopf geht, wäre jetzt irgendwie, holt euch einen Organspendeausweis. Geht's in die Richtung oder
ist genau, das anders? Genau. Also ich bin da, also ich finde das vollkommen legitim, wenn man sowas nicht machen möchte. Also da gibt's ja auch verschiedene Ängste, die ich nachvollziehen kann, aber ich finde, dass wir in Deutschland das Problem haben, oder jetzt nicht spezifisch in Deutschland, aber ich glaube, dass viele Leute sich, und da zieh ich mich ja, also zähle ich mich selbst dazu, sich damit mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Ja. Und wenn ich dann in der Politik oder in den Nachrichten dann höre, dass, also der Jens Spahn ist ja der Erste, der mal auf die Idee kommt, dieses Widerspruchslösungsthema, also sprich, dass jeder Organspender es außer ihr widerspricht, irgendwie an die große Glocke zu hängen. Das ist ja so ein Thema, wo sicherlich auch die Christdemokraten, ne, wegen dem Thema christlich, ein Problem haben. Und ich finde das Thema halt wichtig. Also man muss irgendwo informieren. Und ich finde, man wird nicht informiert. Es gibt dann vielleicht an der Schule sowas wie einen Blutspendetag oder so. Aber bei uns in der Schule, da hat man nie über Organspende, auch nicht an der Berufsschule, kann ich mich erinnern, dass da über dieses Thema geredet wurde. Und also ich will da definitiv auch keinen irgendwie zu, in Anführungszeichen, zu irgendwas nötigen. Ich finde nur, man sollte sich einmal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, überlegen, ist es was für einen, ist es nicht für einen, oder wie quasi jetzt bei der Widerspruchslösung wäre das angenehme, alle Leute, die sich dafür nicht interessieren, und denen das vollkommen egal ist, ob oder nicht, die tun was Gutes, ob sie wollen oder nicht. Oder alle Leute, die das ablehnen, können es ablehnen. Das finde ich einen fairen Deal. Und das ist dann in vielen Ländern so.
Die jetzt nicht wissen, wovon du redest. Ne? Ja, Spahn hat in die Diskussion gebracht, dass er sagt, wir machen es einfach so, dass generell erstmal alle Bürger Deutschlands quasi Ja sagen zur Organspende. Das setzen wir voraus. Und wenn sie das nicht wollen, dann dürfen sie Einspruch einlegen, quasi. Also man geht quasi, das Glas ist halb voll, man geht davon aus, dass es erstmal jeder macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja bei solchen Sachen sehr selbstkritisch und sehr ehrlich. Bei mir ist es dasselbe, Marvin. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, weil ich hab da theoretisch überhaupt kein Problem mit, dass, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich weg bin, bin ich weg. Dann können die gerne mein Herz haben. Wer setzt sich schon selbst ein Lich King-Herz ein? Ist schön blöd. Ja. Ne? Es ist voller Eis und eiskalt. Also Mitleid für den, der sich das einsetzt. Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Also das ist das Problem. Ne? Also ich habe mich mein ganzes Leben damit nicht beschäftigt. War aber trotzdem aufgrund meines stressigen Alltags und meiner wenigen Zeit immer zu faul, mich um so einen Ausweis zu bemühen. Obwohl wir das teilweise sogar im Unterricht uns damit beschäftigen. Ne? Also das ist teilweise in Niedersachsen, ist es teilweise im Lehrplan drin. Mhm. Das heißt, da geht's um dieses Thema, nämlich im Bereich Religion. Da geht's um um Sterben und um Sterbehilfe und um Organ und Organspende. Aber trotzdem habe ich mich nie darum gekümmert. Von daher fände ich diese Lösung relativ gut. Weil nämlich solche Vollidioten wie ich, die eigentlich sagen, ja, ist für mich okay, aber ich habe keinen Bock oder keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, denen würde die Entscheidung erstmal abgenommen werden.
Ich merke das auch auch bei mir im Freundeskreis, da sind jetzt auch nicht alle aufgesprungen und haben gesagt, ich lege mir jetzt sofort so einen Ausweis zu. Es gab Leute, die haben das gemacht, es gab Leute, für die ist dieses Thema in Anführungszeichen meiner Probleme so alltäglich, dass sie sich darüber keine Gedanken weitermachen. Ja. Und ich persönlich, also ich finde es legitim, dass man sagt, wegen Glauben oder aus Angst, dass ich noch nicht tot bin und die töten mich dann und nehmen mir meine Organe oder so. Da gibt's ja immer diese.
So wie Monty Python, ja.
So diese Vermutungen in Anführungszeichen, weil es halt diese Organspende-Skandale gab. Da gab's ja doch dann einige. Aber ich finde halt immer, es ist halt.
Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, es liegt vielmehr daran, dass wenn du jung bist, du dich einfach mit dem Thema nicht auseinandersetzt oder nicht auseinandersetzen willst. Weil, also ich merke es ja jetzt gerade bei mir irgendwie, ich habe dir jetzt eine Dreiviertelstunde zugehört und das ist schon echt schwere Kost, ne? Und ich glaube, junge Menschen haben gar keinen Bock, sich mit dem Tod oder so zu beschäftigen. Und deshalb ist das einfach ein Thema, was relativ negativ belegt ist. Und deshalb denken da einfach viele Leute, wollen auch gar nicht drüber nachdenken, glaube ich. Wollen mit dieser ganzen Thematik überhaupt nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist eher das Problem.
Ja,
oder man denkt, man ist jung, das kennen wir ja alle, wenn wir als jung waren oder sind, mir kann ja eh nichts passieren, ich bin ja eh unsterblich. Ne? Als junger Mensch denkst du ja nicht eine Sekunde darüber nach, dass dir mal irgendwas passieren könnte, ne?
Ja, doch, hast definitiv recht. Ich finde halt, das ist immer so ein bisschen, Leute, dass Leute sterben müssen, weil wir zu faul sind, das finde ich halt immer ein bisschen schade, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Also ich finde, das ist unnötig. Und wenn man sich aktiv Also ich meine, da sagt auch die Bundesregierung so, ja, diese Widerspruchslösung, da greifen wir beim Bürger an seine Rechte ein und so. Wir müssen die Leute mehr informieren. Und dann denke ich mir immer persönlich, ja, wo wollt ihr die Leute informieren und wie wollt ihr dazu bringen, dass sie euch auch anhören? Und ob das jetzt so den großen Erfolg dann hat, weil das, also dieses europäische System funktioniert halt auch so, du kriegst nur so viele Organe, wie du auch reingibst. Das heißt, wenn die Leute in Deutschland zu wenig spenden, es ist halt auch so, dass wir aus den anderen europäischen Ländern nicht die passenden Organe für unsere Patienten kriegen. Und das ist also jetzt mal nur so grob, um das mal grob zu nennen, ne? Also es gibt irgendwie 6.000 Spenden oder so und 9.000 Leute, die ein Organ benötigen. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Ja. Ja. Alter Scheiß. Wie ist die Regelung jetzt aktuell? Du musst, jetzt mal alle, die da jetzt vielleicht so ein bisschen wachgerüttelt wurden, du musst dir einen Organspendeausweis besorgen und da muss dann draufstehen, musst du ankreuzen, wenn mir was passiert, darf man das und das und das rausnehmen, genau. Und du musst ihn immer bei dir tragen.
Richtig, im Portemonnaie, denke ich. Und um da vielleicht, also, oder was heißt, um die Angst zu nehmen? Also, aus meiner Sicht ist es auch schon sehr kompetent gelöst, dass es halt nicht zu irgendwelchen Missbräuchen kommen kann, da halt so viele Leute beteiligt sind. Also, da müssen schon viele Leute, sag ich mal, weggucken. Es ist ja auch, du kennst ja sicherlich diesen Spruch, ne? Dass Motorradfahrer Organspender sind. So, mit ihrem, Anführungszeichen, gefährlichen Fahrstil, ne? Ja. Diesen Spruch wirst du erkennen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch was viele Leute nicht wissen, dass es gar nicht so einfach ist, sowas zu machen, dass die Regelung besagt nun mal, dass der Hirntod festgestellt werden muss. Das heißt, wenn du auf der Straße stirbst, dann bist du gar kein Organspender. Ob du spenden möchtest oder nicht, spielt dabei keine Rolle, weil deine Organe kann man quasi nicht mehr benutzen.
Weil sie Matsch sind.
Ja, nicht nur, weil sie Matsch sind, sondern wenn du Matsch bist, dann ist halt ein Kreislauf dahin und dann
sind sie nutzlos.
Genau. Es muss ja, es ist ja auch so, wenn du so ein Herz entnimmst, die nehmen das ja nicht einfach so in ihre Handtasche mit, sondern das muss so frisch wie möglich gehalten werden. Und du hast auch nur ein gewisses Zeitfenster Zeit und danach ist es quasi nicht mehr verwertbar.
Das heißt, selbst wenn ich Organspender bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich spende, relativ gering.
Wahrscheinlich, ja, je nach Todesursache, ne?
Ja.
Und wie gesagt, ich persönlich finde, das ist einfach ein wichtiges Thema. Pack mich da selbst an die Nase und sage, ich habe mich selbst nie damit beschäftigt, weil ich auch nie gedacht habe, dass ich dafür in Frage komme, in beide Richtungen, ne? Dass jemand was quasi von mir braucht, weil, wie gesagt, ich halt krank bin und dass ich dadurch, dass ich ihnen die normale Lebensspanne haben werde, dass ich überhaupt eins bekommen darf. Und das war für mich damals wirklich auch eine massive Überraschung. Und also ich bin jetzt in der glücklichen Situation, in Anführungszeichen, dass ich mir um sowas keine Gedanken machen mehr muss, ob ich jetzt Spender sein möchte, weil, wie gesagt, bei mir krankheitstechnisch ist da eh nicht so viel zu holen. Also die Medikamente machen einen halt langfristig, machen die einem die Organe nun mal kaputt. Alle. Ja. So ist das nun mal. Also wenn du
Das heißt, es kann auch sein, dass du demnächst ein anderes Organ ersetzen musst?
Theoretisch. Also so
Niere, Leber, solche Sachen?
So schlimm geht's mir nicht, aber es ist so, dass du halt langfristig mit deinen Medikamenten und auch mit den Herzmedikamenten, die ich zuvor genommen habe, langfristig deine Niere zerstörst zum Beispiel.
Ja, okay.
Also das ist, finde ich auch immer so ganz interessant, wenn es um Thema Medikamente geht, also dieser Backslash, den du hast, ne, dass du das quasi, dass alles einen Preis hat, ne, auch so ein Medikament, ne, das kannst du nicht einfach nehmen und dann geht's dir besser und das hat keinen Preis, sondern es hat körperlich und gesundheitlich gesehen schon einen Preis, aber ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Und wenn man in solche Situationen ist wie ich, dann setzt man sich damit ein bisschen mehr auseinander. Wie ich halt. Entschuldigung, ja?
Das heißt auch leichte Medikamente, keine Ahnung, Paracetamol, Kopfschmerztabletten, sowas?
Naja, ich sag mal so, das, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen sehr pessimistisch gedacht, aber im Prinzip, du siehst es ja bei dem Eingriff, den ich hatte, ne? Das ist ein Routineeingriff, den haben sie, machen sie 100 Mal am Tag im Krankenhaus und dann passiert's mal und dann verblutest du fast. So, das ist halt nicht abwegig und das ist halt mit Nebenwirkungen bei Medikamenten, das ist nicht anders. Alles hat ein Risiko oder ich meine, das ist ja vielleicht ein blödes Beispiel, aber du siehst es halt auch bei einer Sexy Cora, die sich die Brüste machen lässt und dann stirbt. Das ist halt eine normale Nebenwirkung. Genau, das kann halt passieren. So, man hat manchmal Pech im Leben. Und klar, aber auch bei chronischen Patienten, die Medikamente sind nicht der ewige Heil, sag ich mal. Aber im Prinzip spielt es in dem Fall keine Rolle. Ne? Weil du hast keine andere Wahl. Entweder du nimmst sie und es geht dir schlecht. Also es geht dir nicht schlecht, ne? Das ist ein langwieriger Prozess. Das ist halt, was sie mir im Krankenhaus so gesagt haben, dass quasi, wenn ich jetzt nicht handle und die Transplantation mache, dass es halt einfach in ein paar Jahren sein kann, dass meine anderen Organe nicht mehr gut genug sind und sich das gar nicht mehr lohnt, in Anführungszeichen.
Ja, alles tolle Aussichten für dich, Alter. Wie oft hast du dir in den letzten Jahren die Frage gestellt, warum ich?
Noch nie.
Noch nie? Echt?
Nee.
Du hast noch nie mit dem Schicksal gehadert, hast gesagt, lieber Gott, warum ich?
Ich meine, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das natürlich sehr überdramatisiert, in Anführungszeichen, also sehr oder sehr pessimistisch. Aber so sehe ich das gar nicht. Also ich meine, jetzt kann ich dir quasi alle guten Seiten noch erzählen. Es ist nicht immer so schlimm, wie sich's anhört. Also, ich habe damit nicht so die Probleme.
Ach so.
Ja, also, man muss immer die positiven Dinge sehen. Man kommt zum Beispiel.
Genau, das muss man absolut, aber ja.
Man kommt zum Beispiel günstiger ins Kino.
Ja, Alter, da muss ich mir dringend mein Herz tauschen lassen, irgendwie dafür. Für die Aussicht. Ja, hör mal, also, es ist immer wieder spannend, irgendwie. Das ist auch echt so, irgendwie bereichernd, mal mit jemandem wie dir zu sprechen, weil du, weil dir deine Probleme plötzlich ganz klein vorkommen, weißt du? Ganz klein. Das ist, das ist immer so ein Realitätsschub, den man sich von Zeit zu Zeit mal abholen sollte irgendwie. Lustig ist, dass die ganze Zeit, in der ich mit dir rede, ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich einen Druck auf meinem Herzen habe. Es ist ganz lustig. Was für
Komm mir bekannt vor.
Was für komische Dinge dann auch in deinem Körper passieren, wenn ich sowas.
Ja, richtig.
So, ja, lustig.
Ich kenne das auch. Das ist immer, wenn man irgendwas Neues bekommt oder so, dann hat man immer so eine gewisse Panik, in Anführungszeichen. Da könnte irgendwas passieren.
Ja, krass. Ja, Marvin, also, die Moral von der Geschichte ist, Leute da draußen, beschäftigt euch mit Organspendeausweisen. Die zweite Lehre, die wir gezogen haben, ist, dass Herr Spahn nicht nur Bullshit will und fordert.
Muss man das Positive sehen.
Ja, der, also, keine Ahnung, alle hassen ja diesen Jens Spahn und ja, so scheiße ist er vielleicht gar nicht manchmal. Naja, ist eine andere Geschichte.
Richtig.
Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne unbedingt noch loswerden?
Ja, vielleicht an dich persönlich für deine Arbeit, die du die letzten Jahre geleistet hast. Weil, also ich kann immer nur sagen, wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, dass Elimania meine Jugend schon extrem bereichert hat.
Ja, muss man fast traurig sein, dass ich dir nicht mehr bieten konnte, ne?
Das ist ja mehr als ausreichend. Aber wenn man sich überlegt, dass man sich das auf CD gebrannt hat, damit man das irgendwo dann unterwegs hören kann oder so, ja, da wird man dann nostalgisch. Und ich bin nur 25, ne? Aber manchmal denke ich mir dann auch schon wieder, Mensch, bin ich alt geworden. Jetzt halt zum Geburtstag von WoW dachte ich mir auch, Black Temple 2010 oder so. So alt bist du schon, krass.
Tempel war 2010, echt?
Ja, das habe ich nur gesehen, weil da für den Time Walk, da wollten dann manche den Meta-Erfolg von damals haben. Und dass das schon so alt ist, oder ich spiele gerade hier die neue Pokémon-Edition und das basiert ja auf der gelben Edition. Und das war quasi so eins der ersten Spiele, was ich je gespielt habe. Und da erinnere ich mich auch haargenau, wo ich die bekommen habe. Und da merkt man dann so, oh, langsam wird man alt.
Ja, ja, du alter Sack.
Ja, auch in jungen Jahren sagt man das schon. Ganz schlimm.
In deiner Situation wahrscheinlich ja, noch mehr, ne? Da ist man wirklich für jedes Jahr dankbar. Marvin, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück, ja? Es tut mir leid, dass ich dir eine Dreiviertelstunde deines Lebens geraubt habe heute. Ja, würde dich bitten, irgendwie mich, ich kann nicht sagen uns, aber mich auf dem Laufenden zu halten, wie es dir geht. Mir immer wieder mal eine Mail zu schreiben, bitte. Ich werde auch mir deine Mail-Adresse speichern und immer wieder von mir aus nachfragen. Und ey, ich wünsche dir echt nur das Allerbeste. Und ich bin echt total dankbar, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast. Ich glaube, das wird die Community auch so sehen. Cool, dass du da warst.
Dankeschön. Und drüber nachdenken, Leute.
Genau.
Hilft auf jeden Fall.
Ja. Vielen, vielen Dank, Marvin. Und wir hören uns. So oder so.
Ciao. Dankeschön. Tschüss.
So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts. Ja, alter Schwede, das war schwere Kosten. Ich habe nicht zu viel versprochen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt ein bisschen was mitgenommen davon. Ich fand das trotz der Schwere des Themas wirklich sehr, sehr interessant. Also mal eine richtig, richtig, richtig interessante und thematisch informative Gästestunde. Also was in der Form hatten wir, glaube ich, noch nie. Von daher mal wieder eine Bereicherung von meinem Podcast. Ja, ihr Lieben, ansonsten wäre das Spiel gestern, ja, man nennt mich nicht umsonst den Methusalem des Fußballs. Also eigentlich nennt mich keiner so, außer ich ab und zu selbst, wenn ich zu euphorisch bin. Aber ich habe 1-2 getippt. Es ist 1-2 ausgegangen. Ihr habt es ja gehört. Und ja, was soll man dazu sagen? Werder spielt momentan Kacke. So kann man das zusammenfassen. Bayern hat eigentlich gut gespielt, hat aber trotzdem am Ende irgendwie viel zugelassen. Also vor allem in der ersten Halbzeit war Bayern super dominant, hätte eigentlich 3-4-0 führen können. Aber ja, dann fällt aus dem Nichts das 1-1. Werder hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, so 5-10 starke Minuten. Nach dem 1-0 hat Bayern ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen und weiter irgendwie nach vorne zu rennen und Chancen rauszuspielen. Das 1-1 war schon sehr, sehr glücklich. Und nach der Halbzeit fiel dann mehr oder weniger wieder viel zu leicht. Und aus dem Nichts kann man gar nicht sagen, aber es fiel direkt nach der Pause das 2-1. So wieder ein saudummes, typisches Werder-Gegentor. Das alte Werder 2017 war das. Und ja, man hatte dann noch 1-2 Chancen. Das Ding von Kruse, was am Pfosten vorbeistreicht. Aber man muss auch echt sagen, unentschieden wäre auch nicht verdient gewesen. Nichtsdestotrotz hat Bayern irgendwie, ist Bayern einfach nicht souverän. Ne? Trotz des monströsen Übergewichts, was man irgendwie 90 Minuten hatte, geht man mit einem 2-1 nach Hause, was am Ende dann so ein bisschen über die Zeit gerettet wurde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Bayern ist nicht so gefestigt. Ist auch kein Wunder nach den in Anführungsstrichen Misserfolgen der letzten Wochen. Und Werder muss sich halt den Vorwurf gefallen lassen, eine gewaltige Chance verstreichen haben zu lassen, haben gelassen zu haben. Weil da war auf jeden Fall mehr drin, ja. Also gerade nach dem 1-1 und so, Bayern, ja, war einfach nicht souverän. Und Werder spielt momentan eine so unfassbare Grütze zusammen. Jetzt haben wir auch noch irgendwie Moisander, unseren Abwehrchef, wegen der gelb-roten Karte verloren, die absolut berechtigt war. Und den zweiten Innenverteidiger, der ist verletzt, musste aber jetzt raus. Das heißt, wir werden am Freitag, wenn wir gegen Düsseldorf spielen, unsere komplette Abwehr umstellen müssen. Das kann ja wieder was werden. Also ich bin momentan nicht von meinen Bremern überzeugt. Vom grandiosen Saisonstart ist nichts mehr zu spüren. Die Mannschaft wirkt teilweise verunsichert, ist auch spielerisch. Man spielt sich kaum Torchancen raus. Ich weiß auch nicht, ob die Taktik die richtige ist. Kann man natürlich sagen, ja, es hat am Anfang der Saison funktioniert, ja. Aber naja, also du hast keinen Knipser richtig vorne drin. Klar, Pissau wird irgendwann eingewechselt und dann hast du einen, der aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und du spielst über die Flügel, hast aber nicht so einen richtigen Abnehmer vorne drin. Von daher weiß ich nicht. Auch die Fans so in sozialen Netzwerken sind so ein bisschen ungehalten und diskutieren über die Aufstellung und die Taktik. Ja, mal gucken, was da jetzt im nächsten Spiel passiert. Ich glaube, dass unser Coach ein bisschen umstellen muss und vielleicht mal mit einer Doppelspitze spielt und mit vielleicht sogar mit einem Zehner dahinter. Klaassen könnte das bestimmt ganz gut, weil das über die Flügel und so weiter funktioniert schon deshalb nicht, weil wir keine Leute auf den Flügeln haben, die gute Flanken schlagen können. Tja, von daher, ja, mal gucken. Also wäre das momentan eine Baustelle. Am Freitag hat man, ich will nicht sagen, eine Leichengegner mit Fortuna Düsseldorf, einem Aufsteiger, da muss man einfach als Leichengegner betiteln. Danach haben wir noch irgendwie Borussia Dortmund, was momentan die schwerste Aufgabe ist. Und Hoffenheim, also das heißt, wir haben Champions League spielende Mannschaft noch als Restgegner. Von daher, wenn man noch Punkte holen will, sollte man vielleicht das am Freitag gegen Düsseldorf machen. Ich habe große Zweifel, dass das so ein leichtes Ding wird und dass das ein Sieg wird, weil wir momentan nicht gut spielen. So. Ansonsten der Rest der Liga, ja, morgen ist ja noch ein Spiel, Montagsspiel Leverkusen gegen Nürnberg. Ansonsten der BVB nicht so souverän, wie es aussieht. Es waren 2-0, aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat oder zumindest die Höhepunkte, dann war das nicht so souverän, wie das Ergebnis vermuten lässt, finde ich. Auch Freiburg, die ja irgendwie auch in der Nachspielzeit gegen Werder einen Ausgleich gekriegt haben, waren da durchaus dem Ausgleich nahe. Stuttgart mogelt sich so ein bisschen durch, aber das muss man ja auch, wenn man da unten drin steht. Hannover, unangefochtener Letzter, zu Hause gegen Hertha verloren. Hoffenheim, Schalke habe ich auch so getippt, sehr gut. Und die anderen Kandidaten oben spielen gleich noch. Gladbach spielt gleich in Leipzig um 15.30 Uhr und um 18 Uhr spielt Frankfurt gegen Wolfsburg. Und wie gesagt, morgen dann Nürnberg gegen Leverkusen. Von daher wird der Spieltag dann komplettiert. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt zum Glück schon 18 Punkte. Das heißt, wir sind, und da muss man leider wieder hingucken, wenn man nach unten schaut, voll im Soll. Und ich glaube nicht mehr, dass wir viele Punkte holen bis zur Winterpause, weil wir noch Top-Mannschaften als Gegner haben. Und ich sehe auch nicht, dass wir am Freitag einen lockeren Heimsieg gegen die Fortuna einstreichen. Da muss man erstmal abwarten. Aber vielleicht erwischen wir mal wieder einen guten Tag. Aber wie gesagt, die komplette Innenverteidigung wird umgestellt. Aber die haben sowieso eine kleine Formkrise gehabt, unsere Innenverteidiger. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Gut, das zum unbedingten Fußball, wo viele sagen, ich spule vor. Bevor wir zum Blog-Eintrag der Woche und der Blog-Woche kommen, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Laptop. Ja, ihr Lieben, ich habe mir so ein Budget gesetzt, so ein maximales. Das war eigentlich 1.500 Euro, also wirklich maximal. Vorschweben hatte, oder mir sind immer so 1.300 vorgeschwebt. Ich bin ein bisschen out of money. Ja, aus diversen Gründen. Das Baby, und da mussten wir viel anschaffen. Jada, jada. Und naja, also das war mein Budget. Ich brauche einen Laptop, weil ich auch vorhabe, 2019 die ein oder andere Sache unterwegs zu machen und da auch Videos zu schneiden. Das beste Beispiel ist das Hurricane 2019. Da habe ich jetzt für mich und Hannah auch eine Unterkunft gefunden. Eine ehemalige Kollegin aus der Finterschule hat ein großes Haus und da dürfen wir uns einquartieren. Die hat auch schnelles Internet. Also das Hurricane 2019 scheint gesichert zu sein. Hängt natürlich noch ein bisschen von Scorpio ab, dem Veranstalter. Könnte ja sein, dass sie sagen, nee, ihr kriegt keine Akkreditierung mehr. Stattdessen geben wir sie lieber für den Kliman oder was weiß ich was. Ist ja alles möglich. Aber also die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall geschaffen jetzt. Die Dame wohnt in Tofstedt. Das ist quasi 20 Minuten von Lauenbrück entfernt. Und ja, also 25, aber ist ja kein Problem. Also mal schauen. Wir werden das irgendwie deichseln. Mir ist es wichtig, dieses Festival. Mir macht das unfassbar Spaß. Ich habe ja auch in der Spendenaktion angekündigt, dass wir das versuchen werden, dass wir das wieder machen wollen. Ich denke, Hannah ist da auch dabei. Und das ist der Plan. Und deshalb brauche ich halt einen Laptop. Und ja, jetzt habe ich mir so einige angeguckt und irgendwie fehlte bei jedem was. Dann hat mir ein Community-Mitglied geschrieben, der bei Dell arbeitet und gesagt, schau mal, das sind unsere. Und dann habe ich mir einen richtig geilen Dell ausgesucht, wo ich gesagt habe, oh, das wäre ein Traum. Zwar in Anführungsstrichen nur 15 Zoll. Aber, ach, keine Ahnung, 15 oder 17 ist dann jetzt auch nicht mehr schlimm oder schlecht. Weil 17 ist immer so ein bisschen sperrig auch. Ne? 15 ist dann einfach besser zu tragen und schneiden kann man damit auch. 15 Zoll sind völlig ausreichend, finde ich. Aber ansonsten hat der halt alles, was die anderen nicht hatten. So. Also das heißt, irgendwie zwei Festplatten, eine schnelle Starterplatte, eine Archivplatte. Das heißt, 16 GB Arbeitsspeicher. Das heißt, mindestens eine 1060er Grafikkarte, also eine GeForce. 1060, den, wie heißt der Prozessor? i7-8750 heißt der, glaube ich. Das heißt, ein 6-Core-Prozessor, was fürs Rendern und fürs Schneiden echt nicht so unwichtig ist. Ähnlich wie die Grafikkarte. Habe ich noch was vergessen? HDMI-Ausgang haben die sowieso alle und so weiter. Und der hatte das halt, der Dell, und den habe ich mir ausgesucht und der kostete dann irgendwie so 1800, der dann einfach, ja, völlig außerhalb meines Budgets war. Und das schrieb ich dem Community-Mitglied dann auch und der schrieb mir dann zurück, ja, kein Problem, ich kriege Mitarbeiterrabatt. Das heißt, bei mir zahlst du nur 1300. Und das ist zumindest der neueste Stand. Ich habe das Geld jetzt noch nicht überwiesen und so weiter, aber er hat gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt darum, ich bestelle das Ding und dann überweist du direkt auf das Konto von Dell und dann schicken wir dir das Ding. Also es scheint alles seinen Gang zu gehen. Vielen, vielen Dank an das Community-Mitglied über diesen Weg. Ich weiß nicht, ob er das hört. Ich hoffe sehr. Und das löst dann viele Probleme für 1300 und ein Jahr Support und Garantie und jada, jada. Das klingt alles super gut. Und damit habe ich dann endlich wieder einen vernünftigen Laptop, mit dem ich da auch Videos schneiden kann und den ich auch mit on the road nehmen kann für kommende schöne Projekte, meine Lieben. Und das klingt doch eigentlich gut, oder? Da habe ich einen guten Fang gemacht, glaube ich. Und der hat auch ein tolles Bild und die testen auch positiv. Also das ist ein geiles Gerät. Ja, und vielen, vielen Dank nochmal an euch alle für die zahlreichen Vorschläge und die Expertise, möchte ich jetzt sagen, die ihr da liefert. Die vielen Tipps und Tricks und auf was man achten muss und Vorschläge und so weiter. Also vielen, vielen Dank dafür, meine Lieben. Dann kommen wir mal zum Blogantrag der Woche. Und der Blogantrag der Woche ist natürlich, ohne lange nachzudenken, die Dana, Community-Mitglied, die mir einen, die Schneiderin ist. Ich habe gedacht, die betreibt einen Shop und macht das hauptberuflich. Aber nein, die macht das nebenberuflich als Hobby und geht aber total drin auf. Und die Dana hat mich halt vor ein paar Wochen angeschrieben, hat gesagt, Krömer, ich schenke dir was zum Geburtstag. Ich bin Schneiderin. Hast du irgendeinen Wunsch? Irgendwie, ich würde dir irgendwas basteln und so weiter. Vielleicht ein Strampler. Dann habe ich so scherzweise gesagt, ja, dann mach mir doch einen Lich King oder Death Knight oder Arthas Strampler. Und sie sagt, ja, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ich melde mich dann einfach wieder. Und ich habe halt gedacht, ja, ne, solche Vorschläge kriegt man immer oder solche enthusiastischen Ausbrüche im Sinne von, ich schenke dir was Tolles oder ich baue dir was Tolles. Gibt es ja immer wieder in der Community. Ich habe über die Jahre gelernt, dass es immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Ne? Mein Schweizer Freund, der Big Bossman, hat mir vor Jahren auch versprochen, dass er mir, der ist halt Schreiner oder kann mit Holz sehr, sehr gut arbeiten und wollte mir ein Skateboard, wie heißt es, ein Longboard bauen. Ne? Und das, ja, man ist dann schnell in der Euphorie und verspricht sowas, schafft es dann aber nicht im Alltag oder hat sich damit so ein bisschen übernommen, ist überhaupt keine Kritik, aber es ist einfach so, ne? Und die Selina hat ja auch diese gefalteten Bücher für die Spendenaktion versprochen. Und ich bin ehrlich gesagt so im Nachhinein heilfroh, dass ich das da nicht eingetragen habe, weil die habe ich halt bis heute nicht bekommen. Und dann hätte ich halt echt ein Problem. Und ich will der Selina in keinster Weise dazu zu nahe treten. Ich weiß, dass sie einen super anstrengenden Alltag hat mit ihrer kleinen Tochter und super eingespannt ist. Und ich würde nie irgendwie was verlangen oder was hier so von wegen, ja, wo bleiben die Sachen denn und warum schickst du mir das nicht und sowas einfordern oder böse werden oder so. Liebe Selina, falls du zuhörst, ist auch überhaupt keine Kritik. Was ich halt nur ganz nett gefunden hätte, ist, wenn du mir geschrieben hättest, Steve, du, ich schaff das nicht, nimm's mir nicht krumm, weißt du, ich hing halt so in der Luft und habe halt nichts bekommen von ihr und sie hat das ja zugesagt, hat mir auch Bilder dazu geschickt, aber es ist dann nichts bei mir angekommen, ne? Und deshalb bin ich auch immer vorsichtig, sowas dann in so eine Spenden- oder Crowdfunding-Aktion aufzunehmen, weil ich komme dann in Teufelsküche. Ne? Ich habe dann auch klipp und klar gesagt, ich füge das erst da ein, wenn ich die Sachen wirklich in der Hand habe. Und das, ich weiß nicht, ob sie mir das krumm genommen hat, liebe Selina, wenn, dann tut mir das leid. Sei bitte nicht böse auf mich, aber bin da ein bisschen vorsichtig geworden über die Jahre, was so Erfahrungswerte angeht. Also, die Dana hat mir auf jeden Fall ein Paket geschickt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ein bisschen überraschend. Und da waren halt zwei Strampler drinne, halt ein ganz normaler, den sie auch selber gemacht hat und halt dieser selbst entworfene Lich King Strampler. Sie hat mir dann noch ein paar Bilder geschickt und so diesen Weg, wie sie ihn gemacht hat, irgendwie so dargelegt. Hat sich dann diverse Arthas-Bilder ausgedruckt und versucht, das nachzumachen. Und das kam auch in der Community super an. Also die Bilder, ihr habt das mega abgefeiert. Ich habe super viele Mails gekriegt und Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, boah, ich will das auch für mein Baby, für meinen Sohn oder für meine Tochter. Kann man den irgendwo bestellen und so weiter. Und ich habe natürlich auch versucht zu vermitteln, damit die Dana vielleicht ein paar Aufträge kriegt. Und ja, auch die Jungs in Paris von Blizzard Europe haben darauf reagiert. Ich habe es natürlich getwittert. Und haben das dann geliked und auch so ein Arthas-Gift dann geantwortet. Also es war für alle Beteiligten echt eine schöne Sache. Und ja, meine Freundin ist natürlich so anti-Nerd und nicht so begeistert von sowas. Und sagt dann auch immer, oh, das sind Totenköpfe, das ist ja so schrecklich für so ein Baby, Totenköpfe. Aber ich sag dann immer, ja, erstens ist es auch mein Baby. Und zweitens, da setzt sich jemand hin und macht sich so eine Mühe, da kannst du nicht sagen, ich will das nicht, nur weil da ein paar Totenköpfe drauf sind. Hat sie dann auch eingesehen. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn unser Sohn das dann zeitnah, wenn er da reinwächst, das anzieht, weil der ist ja relativ groß. Das heißt, der wird am Anfang da noch nicht reinpassen. Aber irgendwann wird er in den Lich King-Strampler reinwachsen, ihr Lieben. Und ja, muss ich mal gucken. Wir haben ja, ich habe mit meiner Frau abgemacht, beziehungsweise abgemacht kann man gar nicht sagen. Sie hat gesagt, mein Kind kommt nicht ins Internet. Und viele von euch haben das auch, haben da auch applaudiert, haben gesagt, das finden wir gut. Muss ich mal gucken, wie wir das dann lösen, ne? Wie man da ein Foto macht, ohne dass das Baby drauf ist. Muss man mal sehen. Ja, also viele schrieben dann auch, ja, wir wollen dann Fotos und dann, wir freuen uns schon auf die ersten YouTube-Videos mit deinem Sohn und so weiter. Ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen, dass es sicher mal irgendwie ein Bild geben wird auf Instagram, wo ich mein Baby im Arm habe. Ich glaube, da ist meine Freundin auch ganz entspannt und so, hat sie auch schon geäußert. Aber mein Kind wird halt keine große Rolle im Just Network spielen. Also es wird jetzt keine, was weiß ich, Videos geben, wie ich mein Kind wickel oder so. Ja, klar werde ich mal irgendwie ein Video machen, wo so ein Tutorial ist, wickeln für Vollidioten, so nach dem Motto, wo ich irgendwie aus meinen aus meinem Alltag als Vater berichte. Klar werde ich auch YouTube-Videos machen, wo ich mich darüber aufrege, warum die Windeln so teuer sind, sowas, ne? Aber es wird definitiv keine Videos geben und keine Berichterstattung oder Vlogs oder so, wo mein Sohn eine große Hauptrolle spielen wird, im Sinne von, ne, es geht jetzt um meinen Sohn und ich schlachte den jetzt bibimäßig für die Öffentlichkeit aus. Sowas hat mir nicht nur meine Frau untersagt, sowas möchte ich auch selber nicht. Ich habe ja auch immer, in Anführungsstrichen, mein Privatleben aus meiner Arbeit rausgehalten. Sowohl meine letzte Lebensgefährtin als auch diese sind quasi überhaupt nicht präsent im Internet und das werde ich auch so beibehalten. Und das wird dann für meinen Sohn genauso gelten. Ich weiß, dass viele von euch das auch gut finden und das abfeiern, hat jetzt fast gesagt, das unterstützen und von daher werden wir das auch so handeln. Also seid bitte nicht böse, aber ich glaube, das muss man auch verstehen. Das sollen dann andere machen, ihr Baby vermarkten. Das möchte ich eigentlich nicht. Aber bitte, bitte, falls ich doch mal irgendwie in Absprache meiner Freundin ein Babybild auf Instagram oder so veröffentlichte, nach der Geburt kurz oder so, wie ich ihn auf dem Arm habe, spart euch bitte das Moralapostelgesülze so von wegen. Ich weiß nämlich jetzt schon, wenn es dann irgendwann doch mal ein Bild geben wird, dann wird wieder, werden wieder die Comments voll sein von: Wolltest du dein Baby nicht aus dem Netz raushalten? Ja, ihr wisst ja, dieses Moralapostel-Gen ist im Internet sehr weit verbreitet. Also wenn, dann immer nur mal so ein Bild oder so ein bisschen still und heimlich bei Instagram mal oder so, aber niemals eine Hauptrolle. Gut. Also vielen, vielen Dank, liebe Dana. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst. Liebe Dana, vielen, vielen Dank für den tollen Strampler. Der wird bei uns einen Ehrenplatz kriegen. Der liegt auch jetzt schon aufgebahrt im Babyzimmer. Und ja, also ein cooles Geschenk. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Dann kommen wir mal zur Blogwoche, ihr Lieben. Ja, Artifact ist allgegenwärtig. Es ist spannend. Es scheint nur diese zwei Extreme wieder zu geben, wie im Internet ja fast schon mittlerweile üblich. Nämlich die argen Fanboys, die es aufs Blut verteidigen. Und die andere Fraktion, die, ja, ich will nicht sagen, wegen jeder Kleinigkeit ein Fass aufmacht. Aber Artifact ist sehr kontrovers released worden. Es gibt sehr viel Kritik an dem Spiel. Kritik, die ich auch teilweise nachvollziehen kann. Ich habe ja vor einer Woche schon, während der Open Beta noch, nicht während der Close Beta, kurz vor Release, ich durfte es ja dann drei Meter noch spielen, schon eine Kolumne drüber geschrieben, wo ich all die Dinge auch vorausgesagt habe oder angemahnt habe, die jetzt auch kritisiert werden. Das heißt ja immer, ach, Krömer und so weiter. Aber das Ding ist, ich liege mit meinen Voraussagen und meinen Kolumnen und meine Reviews eigentlich immer ganz gut, ja. Weil ich selber auch mittlerweile, glaube ich, so ein Casual geworden bin, der aus eigener Erfahrung das immer ganz gut einschätzen kann. Und ich bin ja jetzt auch schon seit 20 Jahren dabei. Und ja, ich lag schon immer ganz gut mit meinen Prognosen, auch in Bezug auf potenzielle WoW-Killer und so weiter. Aber darum geht's jetzt ja nicht. Also Artifact ist nicht für jeden was, das habe ich auch deutlich so gesagt. Und die Dinge, die kritisiert werden, sind halt genau die Dinge, die in meiner Kolumne aufgezählt wurden. Das Spiel ist zu komplex, die Einarbeitungszeit dauert zu lange, jedes Spiel dauert sehr, sehr lange. Es hat nicht die Dynamik von Hearthstone. Es gibt keine motivierenden Constructed Modi. Du musst, wenn du was reißen willst, schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um an die Karten zu kommen. Es gibt keine Möglichkeit, wie in Hearthstone, Währung freizuspielen, um dann die Karten zu kaufen oder Packs zu kaufen. Das heißt, das Ganze hat ein bisschen Pay-to-Win-Charakter. Natürlich nicht mehr oder weniger als andere Kartenspiele, ist ja klar. Aber ich glaube, dass die Menschen heutzutage ein bisschen empfindlich geworden sind, was Lootboxen und Packs und diese RNG-Komponente angeht. Und Booster-Packs sind halt auch RNG, weil du nicht weißt, was drin ist. Und du weißt auch nicht, in welcher Wahrscheinlichkeit da bestimmte Karten drin sind. Das heißt, natürlich hat es Pay-to-Win-Charakter, weil du ja auch nicht so richtig was freispielen kannst. Klar, irgendwie hast du am Anfang, wenn du das Spiel kaufst, ein paar Tickets und mit diesen Tickets kannst du diese Draft-Modi spielen und über die Draft-Modi, wenn du viel gewinnst, kannst du auch Packs freispielen. Aber ja, gerade am Anfang, wenn du dich einarbeitest, gewinnst du halt nicht jedes Spiel und nicht jeder spielt auf einem Niveau wie ein Enclaves oder wie ein Metranos. Ja, und ich sag's ganz offen, ich habe mir wirklich sehr gewünscht, dass es ein Erfolg wird, dass es ein geiles Spiel ist. Und es ist auch ein geiles Spiel, es ist sehr durchdacht, aber meiner Ansicht nach spricht es eher irgendwie so die Magic the Gathering, die Core-Spieler, die Spieler, die an so komplexen Kartenspielen wirklich Spaß haben an. Und die breite Hearthstone-Masse, die irgendwie in Anführungsstrichen von der Arbeit kommt, sich berieseln lassen will, wie ja ich mittlerweile auch, die werden an dem Spiel einfach nicht viel Freude haben, weil die Spiele dauern ewig, die Spiele sind nicht sehr gefüllt von Highlights, sie sind sehr slow, das wäre was für Frosty, sie sind slow. Und ja, ich weiß auch nicht. Sie sind auch zum Zuschauen nicht interessant, aus eigener Erfahrung. Und es gibt eine Menge Leute in der Community, die das mega abfeiern. Wir haben da ein paar wirklich enthusiastische Spieler, wie ein Kasur, wie ein Luke, wie ein Raven, die es auch auf den Tod verteidigen, das Konzept. Aber so gefühlt subjektiv von der breiten Masse her habe ich das Gefühl, dass es nicht so gut ankommt. Das sind Erfahrungswerte, die ich auch im Stream letzten Freitag gemacht habe. Auch da gab es viele Zwischenrufe in Bezug auf langweilig, boring, irgendwie ist überhaupt nicht entertaining und so weiter. Viele haben gefragt, ob wir Turniere machen. Ich habe das subjektive Gefühl, aber dafür kann ich gerne noch mal ein Vote in der Woche machen. Ich habe das subjektive Gefühl, dass die breite Masse meiner Community darauf keinen Bock haben wird und auch keinerlei Lust hat, so einen Turnierabend zu verfolgen. Ja, Enkles hat mich angeschrieben, hat gesagt, ja, lass noch mal irgendwie zusammen zocken. Vielleicht hat der Metranos nicht so richtig geschafft, die Leute abzuholen. Ich schaff das, ich hype die Leute. Ich kann diese Begeisterung, die ich für das Spiel empfinde, da durchaus weitergeben. Das heißt, wir werden zeitnah demnächst irgendwas, werde ich noch einen Streamabend oder zumindest als ein Spiel am Abend mit Enclaves ein bisschen zocken. Und ja, keine Ahnung. Man weiß ja auch nicht, was sich im Spiel noch tut. Man darf nicht vergessen, dass man noch ganz am Anfang ist. Das heißt, Valve wird natürlich auch die Kritik sich ein bisschen zu Herzen nehmen, ist da auch vielleicht, glaube ich, ein bisschen Community-naher als Blizzard zum Beispiel. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun, ja. In vielen Bereichen ist das Spiel weiter als Hearthstone. Es gibt einen guten Ops-Modus, es gibt ein Turniersystem, was im Spiel ist. Also viele Features, was Blizzard über Jahre nicht hingekriegt hat. Von daher gibt es da auf jeden Fall eine Menge Pros und eine Menge Cons. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt ja Mittwoch rausgekommen, ich habe noch nicht einmal reingeschaut. Meine Motivation, Artifact zu spielen, ist gleich null, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob auch viele gefreut haben, aber ich kann halt Begeisterung und Hype und Enthusiasmus nicht spielen, meine Lieben. Das muss einfach da sein. Ja? Und ich kann immer wieder sagen, ich habe mir gewünscht, dass es was für mich ist. Ich habe mich das ganze Jahr darauf gefreut. Ich habe mich auf so einen richtig geilen Hearthstone-Killer gefreut, der mich wieder abholt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das neue Spiel von den von ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern, was auch in der Woche auf meinem Blog war, was mal, wie hieß es? Dass das was sein könnte. Warte, ich muss mal eben raussuchen, den Blog-Eintrag. Das hatte so einen komischen Namen. Und das ist so ein bisschen der Versuch hier, Myzgard. Kartenspiel, ehemaliger Blizzard-Entwickler, startet nächstes Jahr. Das heißt, das kommt Anfang 2019, wird Free-to-Play sein, soll Versionen für Steam und Mobile geben und Kampagne, PvP-Modus, das heißt 1-on-1, 2-on-2, Ranglisten-Modus und so weiter. Es gibt schon Family and Friends Alpha Gameplay und so. Das Spiel sieht jetzt nicht so mega geil aus, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass mich die Oberfläche so richtig catcht und ich sage, wow, muss ich unbedingt zocken. Aber ich habe viel Gutes drüber gehört und auch die Leute, die dran arbeiten, das klingt sehr interessant. Rhino Games heißen die. Aber da ist nicht nur Blizzard dabei, ehemalige, sondern auch Gazillion. Auch die haben ein paar gute Spiele gemacht. Also das sind auf jeden Fall gute Leute, die da dran sitzen. Von daher, vielleicht sollte man das im Auge behalten. Wenn man sich den Trailer anguckt, sagen sie ja, die Geschwindigkeit von Hearthstone und die Tiefe von, oder die Dynamik von Hearthstone und die Tiefe von Magic the Gathering. Ne? Also ja, vielleicht ist das so ein Spiel, was es sein könnte, wie gesagt, Anfang 2019. Und daher könnte man da vielleicht auch zeitnah reinschnuppern in das Spiel. Vielleicht ist das Neue. Ich schalte mal eben 4 Comments frei. Boah, ich hab Hunger, merke ich gerade. Ich muss mir gleich wieder irgendeinen Brei oder so eine Scheiße machen. Ja, E-Sports ist auch ein großes Ding. Es geht immer um den Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB. Der hat jetzt eine Mitgliederversammlung gehabt und in den letzten Tagen gab es viel Gesülze von allen möglichen Leuten, die sich wichtig nehmen. Unter anderem der hessische Innenminister oder Innensenator, der gesagt hat, man müsste den E-Sports ausradieren. Beuth heißt der, glaube ich. Und jetzt hat sich auch noch der Vize, glaube ich, ja genau, der DOSB, das steht für Deutscher Olympischer Sportbund, Walter Schneeloch, so heißt der wirklich, hat sich geäußert, hat gesagt, E-Sports wäre eine Gefahr für die Gesellschaft und unsere Kinder würden immer dicker und kränker werden. Es wäre ein fatales Signal, das auch noch zu unterstützen. Man würde 5 Stunden vor der Konsole hängen, aber dann behaupten, man hätte ausreichend Sport gemacht. Und das Problem ist, ich finde, man kann darüber streiten. Man kann sagen, ja, es soll olympisch werden. Nein, es soll nicht olympisch werden. Es gibt ja genug Pro- und Kontra-Argumente. Aber was ich mir wünschen würde, habe ich auch in dem Artikel heute geschrieben, wäre, dass sich diese Entscheidungsträger, ja, also die Leute, die das wirklich entscheiden dürfen, und es gab wohl jetzt eine Mitgliederversammlung in Düsseldorf vom Deutschen Olympischen Sportbund, und da hat sich ja das Präsidium geschlossen dahinter gestellt gegen diese Aussagen, hinter diese Aussagen, und das natürlich dann auch komplett abgelehnt. Aber es wäre schön, wenn diese Leute, wenn man so Bilder von denen sieht oder mal irgendwie die Biografie sie anguckt, dann sind das alles Leute, die jenseits der 60 sind. Und die haben halt einfach überhaupt keinen Zugang zu diesem Thema. Und das ist halt das Fatale, dass Leute entscheiden dürfen, die sich damit überhaupt noch nie beschäftigt haben. Und gerade diese Vorurteile oder was sie dann von sich geben zu diesem Thema, klingt halt so, als hätten die wirklich ihr Wissen aus der Bild-Zeitung und sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das ist halt fatal, finde ich. Wir reden hier nicht von irgendeinem Kinkerlitzchen, sondern von einer großen Jugendkultur und einer großen Bewegung, die dahinter steht. Ich sag nur 200 Millionen Zuschauer bei den letzten League of Legends Finals und so weiter. Man kann immer nur wieder sagen, dass die Olympischen Spiele dringend irgendwie diese biologische Auffrischung im Sinne von neue Zielgruppe erschließen und so weiter, junge Leute, die dann auch Olympische Spiele gucken, dringend gebrauchen könnte. Und dann stellen sich irgendwelche alten Herren hin, sowohl irgendwie im IOC als auch jetzt hier im Deutschen Olympischen Sportbund, und sagen, ja, nö, das wollen wir nicht, weil das sind ja irgendwelche Jugendlichen, die sitzen 5 Stunden jeden Tag auf dem Sofa vor dem Fernseher. Was natürlich auch ein Indikator dafür ist, dass sie sich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auch überhaupt nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt. Und das finde ich persönlich sehr fatal. Meine Meinung dazu. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, da muss ich immer ein bisschen schlucken. Immer noch. Deshalb nehme ich das auch über mehrere Tage immer auf, weil ich nicht so lange hintereinander so viel labern kann. So, ja. Mofa, ja, Polizei. Es gab in, es gibt wohl in London, in England, viele Mofa-Gangs, die so organisiert Mofas klauen. Scooter heißen die, glaube ich, in Great Britain. Oh, böser Comment zum Thema Blizzard und mehrere Diablo-Projekte nächstes Jahr. Naja. Und diese Mofa-Gangs, wie gesagt, sind organisiert und klauen einfach Mofas ohne Ende. Ist die Mehrzahl von Mofas Mofas? Nee, die Mehrzahl von Mofa ist Mofas oder ist auch die Mehrzahl Mofa? Ich weiß es einfach nicht. Auch als Lehrer muss man ja nicht alles wissen, meine Lieben. So, und da gab es ein Video, bestimmt auch zur Abschreckung, was die englische oder die britische Polizei ins Netz gestellt hat. Und zeigt halt über irgendwelche Dashcams, wie... wo ist es? Wenn man mal was sucht. Wie die halt irgendwelche Mofa-Diebe einfach von ihren Scootern rammen. Ja? Das ist ganz spannend, ne? Natürlich auch, um irgendwie ein bisschen abzuschrecken, so von wegen, Leute, wenn ihr weiter an Mofas klaut oder ne, so, oder euch weiter organisiert und weiter diesen schlimmen Weg geht, dann dürfen wir euch ab jetzt rammen, das ist ab jetzt erlaubt, ne? Das ist wohl auch offiziell so, die dürfen das. Und in diesem Video, was dann veröffentlicht wurde, sieht man über Dashcams halt irgendwelche Verfolgungsjagden, wo irgendwelche Polizeiautos halt die Mofas von hinten anfahren und die Leute einfach runterpurzeln. Und ich selber beim Zugucken muss auch ein, zweimal schlucken, weil ich mir so gedacht habe, so ui, da ist ja der Grad zwischen selbst schuld, so ne, so von wegen, ja, klaut einfach keine Mofas, dann passiert euch das auch nicht, hinzu, oh, das ist schon übertriebene Polizeibrutalität, ist sehr, sehr schmal. Ne? Und ja, der Tenor in der Community war größtenteils, es gab eine Menge Comments dazu, ich weiß gar nicht, wie viele, schon 14, ja, okay, geht. Die haben alle gesagt, ja, selbst schuld, ne? Wer so einen Quatsch macht, der muss damit rechnen, dass sowas passiert. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, auch da kann man drüber streiten, finde ich. Ich denke mal, so kann es nicht vielleicht einfach noch einen Mittelweg geben zwischen beidem? Naja. Ja, es ist, wie es ist, ne, meine Lieben. So. Dann gab es in der Woche ein cooles Video, was sich mit dem Thema FIFA auseinandergesetzt hat. Das Ganze, so eben hier was, ich muss es mal eben suchen. Egal. Geht zum Thema, also das Video heißt FIFA aufgedeckt. Finde ich ein sehr gutes Video. Im Sinne von, ja, speichern. Ja, keine Ahnung. Also es deckt halt dieses ganze, ja, die ganze Abzocke durch Ultimate Team und so weiter auf. Ne? Also dieses ganze, den Hintergrund, warum man damit Leute manipulieren kann, warum das fatal ist für Jugendliche, was da die Reize sind, die gesetzt werden, mit welchen Mitteln EA Sports da arbeitet, mit diesem Ultimate Team und wie halt eine ganze Generation von jungen Gamern damit abgezockt wird. Ist auch, falls ihr da draußen Lehrer auch seid oder irgendwie die Möglichkeit habt zu informieren, sehr gut für die Schule und für den Unterricht geeignet. Weil, ja, ab, keine Ahnung, ich habe letztens eine Statistik gesehen, was die beliebtesten Spiele sind. Von 12 bis 17 ist es Fortnite. Ab 17 ist es FIFA. Fortnite ist halt eher fürs junge Publikum, in Anführungsstrichen. Aber FIFA ist halt auch bei den 12- bis 17-Jährigen jetzt nicht irgendwie weit hinten. Ich glaube, das war auf Platz 2 oder 3. Von daher, eine ganze Generation von Gamern zockt das halt. Von daher haben wir natürlich dann auch als Pädagogen oder als Lehrer die Pflicht, da ein bisschen aufzuklären. Und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht, wenn ich mit meinem Stoff durch bin, noch ein bisschen Zeit habe, dann werde ich das auf jeden Fall mit meinem Sport und, also Fit und Gesund heißt der WPK, mal reinschauen, oder WPU heißt es hier in Schleswig-Holstein, weil ich weiß, dass in meinem WPU auch viele FIFA-Zocker sind, Für die Damen ist es, glaube ich, mehr mega langweilig, aber mal gucken. Finde ich super interessant. Das ist auch wirklich so professionell recherchiert und so professionell gemacht und geschnitten, dass sich dafür eignet. Also, falls ihr irgendwie mal Bock habt, das irgendwo zu zeigen, keine Ahnung, euer Neffe oder euer kleiner Bruder oder was weiß ich, euer Sohn oder so, die zocken das, guckt das mal mit denen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ansonsten, ihr Lieben, ich habe jetzt so viele Sachen aufgeschrieben. War das noch in dieser Block-Legislaturperiode, muss man ja fast sagen? Der König der Löwen. Habe ich das nicht letzte Woche schon erzählt? Wartet mal. König der Löwen. Nee, wartet. Doch, das ist schon älter. Das habe ich letzte Woche schon erzählt. Wieso steht das hier noch? Oder? König der Löwen? Ja, habe ich letzte Woche schon erzählt. Steht trotzdem auf meiner Liste. Ah ja, ich sehe es auch auf da. Ich bin auch einfach nur auf das Ding von letzter Woche gucken müssen. Also König der Löwen, habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Bleibt noch Hype-Bahn. Ja, auch das wieder eine geile Sache. Das Lustige ist, im Nachhinein habe ich festgestellt, dass die beste Freundin von meiner Freundin für diesen Betrieb arbeitet. Lustige Geschichte, und die hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Dass, ich sag's mal ganz vorsichtig, ohne sie reinzureißen, die Belegschaft auch nicht sehr glücklich ist mit diesem Video. Es handelt sich dabei um die Hamburger Hochbahn AG, das heißt der öffentliche Nahverkehr und U-Bahn in Hamburg. Und die haben einen neuen Imagefilm gedreht, die Hochbahn AG, und der ist sowas von cringe, und die müssen auch richtig viel Geld in die Hand genommen haben, um den zu drehen. Und die entsprechende Dame kam zum Geburtstag meiner Freundin hier an und erzählte, oh Gott, uns ist das relativ peinlich, vor allem, weil wir so eigentlich so ein schönes Imagevideo davor hatten, was eigentlich ganz, ganz stimmig war, und jetzt sowas. Also ihr Lieben, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, schaut mal rein. Das ist halt wirklich cringe. Das ist halt wirklich jenseits des guten Geschmacks. Ihr müsst euch das so vorstellen, Scooter tritt in dem Video auf und sagt nicht Hyper, Hyper, sondern grölt Hype-Bahn, Hype-Bahn. Ansonsten ist es, ich weiß auch nicht, was uns das sagen soll. Irgendwie jede Station sind dann irgendwie, gibt es ein anderes Highlight. Die erste Station ist Kätzchen, dann kommt irgendwann Alpaka rein. Dann kommt halt irgendwie Scooter. Die nächste Station kommt dann irgendeine völlig, aus meiner Sicht völlig unbekannte Influencerin oder YouTuberin, und am Ende geht es dann Outer Space quasi. Also cringe hoch 10, aber ja. Ist halt die Frage, was du mit so einem Video erreichen willst. Wenn du sagen willst, okay, wir wollen mal aus der Masse ausbrechen und im Gespräch sein, dann ist es natürlich perfekt, ne? Weil, aber die Frage ist halt immer, um welchen Preis, ne? Das ist halt dieses Katja-Kratze-Wichse-System. Wenn es mir egal ist, was die Leute über mich denken, und wenn es mir nur um, ich will, dass die Leute über mich reden geht, dann ist natürlich sowas perfekt. Ne? Wenn du kontrovers sein willst, und ja, so richtig kontrovers ist es jetzt auch nicht, aber man kann auch im Gespräch sein, wenn man sowas macht. Ne? Aber die Frage ist, will man so im Gespräch sein? Das kann ich nicht beantworten, diese Frage. Aber vielleicht die Hype-Bahn. Meine Lieben, das war's. Svenio Talks 397. Noch 3 Podcasts, dann haben wir wieder eine große runde Zahl. Noch 3 Podcasts, dann haben wir wieder die große 400. Ich mache da keine große Sache draus. Bei der 300 gab es auch nicht so viele Einsendungen. Normalerweise so vor, wäre es 2011, würde ich jetzt sagen, Leute, schickt mir eure Leserbriefe, schickt mir eure Werke, gratuliert auf eure Weise zur 400. Ausgabe, malt irgendwie was Schönes, sei es Cassie oder Luna Light, die haben immer so schöne Sachen dafür gemacht. Bastelt T-Shirt-Sprüche, denkt euch irgendwas Kreatives aus, macht ein Hörspiel, schickt mir einfach eine Voice-Nachricht mit euren Glückwünschen. Ich freue mich über sowas ja immer sehr. Und dann habe ich dann so damals noch zur Hochzeit, habe ich dann so ein Potpourri daraus gemacht und das schön zusammengeschnitten. Aber die Erfahrung in jüngster Zeit, dadurch, dass wir sehr viel kleiner geworden sind, zeigt, dass da nicht mehr so viele von euch Bock drauf haben. Das muss ich so auch akzeptieren. Von daher werde ich den 400. Podcast ganz still und leise vor mich hin feiern und einfach eine normale Sendung machen, beziehungsweise eine normale Ausgabe. Wenn ihr trotzdem irgendwas schicken wollt, freue ich mich natürlich sehr darüber, ist ja völlig klar. Ne, auch über den kleinsten Audio-Glückwunsch freue ich mich, aber ich bin natürlich nicht böse oder nicht irgendwie stinkig, wenn ihr es nicht macht. Euren Beistand habe ich ja schon wieder über das Crowdfunding dieses Jahr bekommen, von daher weiß ich ja, dass meine Core-Community auf meiner Seite ist. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich gehe natürlich wieder morgen zur Arbeit. bin ja zumindest die Erkältung los. Und ja, schaue einer neuen Woche entgegen und wünsche euch auch einen guten Wochenstart mit durchwachsenem Wetter. Es ist ja wieder ein bisschen wärmer geworden zum Glück. Passt ein bisschen auf euch auf, dass ihr nicht auch irgendwie Schniefi-Schnief habt und nicht krank werdet bei dem Schietwetter. Und ja, wir sind auf der Zielgeraden Richtung Weihnachten, wir sind auf der Zielgeraden Richtung Baby und so weiter. Also ich zumindest, ihr nicht. Vielleicht ihr ja auch, ich weiß nicht. Und das werden aufregende nächste Wochen. Und ja, wie gesagt, ich habe noch gar nicht erzählt. Wir ziehen morgen den Blog um, meine Lieben. Leider nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das mit dem Ausgliedern meines Blogs mit neuer URL und so ist ein bisschen komplizierter, als wir gedacht haben. Und auch zeitaufwendiger, als wir gedacht haben. Von daher wollen wir das Ding erstmal jetzt schaukeln und so schnell wie möglich wieder auf einen neuen Server bringen, damit der Blog einfach wieder vernünftige Uptime hat und nicht jeden Tag irgendwie stundenlang down ist. Und so weiter. Das heißt, er wird morgen wahrscheinlich einen Großteil des Tages down sein, weil Ido alles umzieht auf den neuen Server. Aber dann sind diese ständigen Downtimes erstmal vorbei und alles Weitere sieht man dann irgendwann später. Also wir werden in dieser aktuellen Verfassung umziehen auf den neuen Server. Nur, dass ihr euch nicht wieder ärgert oder euch wundert, warum der Blog morgen schon wieder offline ist. Blizzard betrifft das auch, hat alle Seiten. Wir ziehen morgen um. Nur, dass ihr euch nicht beunruhigt seid und sagt, ach Krömer, was ist nur aus dir geworden? Okay, also ihr wisst Bescheid, ihr Lieben. Nächsten Freitag mir fällt gerade ein. Nächsten Freitag spielt Werder gegen Düsseldorf. Es könnte sein, ich weiß noch nicht hundertprozentig, kommt drauf an, wie groß meine Vorfreude ist, aber ich würde das Spiel schon gerne sehen. Könnte sein, dass wir dann den Stream dafür am Samstagabend machen. Muss ich alles mal sehen. Es wird auf jeden Fall einen Stream geben, entweder Freitag oder Samstag und so weiter. Nächsten Sonntag auch wieder Podcast, alles ganz normal. Und diese Woche werde ich auf jeden Fall wieder auch ein Video raushauen. Geplant ist auf jeden Fall ein schönes Gameplay-Video zu Lost Ark nochmal. Ich habe meinen Hunter weitergespielt, habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, der ist jetzt ein Hawkeye mit einem Zweihandbogen und da werde ich euch mal ein bisschen zeigen, nämlich das Gameplay ab der Spezialisierung dazu. Das sieht nämlich mega aus, macht mega Bock und mal gucken, vielleicht mache ich noch irgendwas anderes, mal gucken, wie fit ich bin, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen. Ihr wisst ja, wie das ist. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche spätestens wieder und vielleicht werde ich mich diese Woche mal ransetzen, den ein oder anderen neuen Blog, oder nicht Blog, Vlog zu planen, weil es juckt mir ein bisschen in den Finger, wenn ich ehrlich bin, ihr kennt das von mir. Habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut, ich bin euer Steven, ciao und tschüss.